Als ich das erste Mal getaucht bin, mit 14, habe ich in Indonesien getaucht. Ich war überwältigt von dieser bunten Welt da unter Wasser. Und dann tauchst du in so ein abgestorbenes Riff da in Australien, wo alles nur noch grau und weiß ist. Das ist so traurig. Naja, und wir erreichen eben auch weitere Punkte, wenn wir so weitermachen. Und was heißt, wenn wir so weitermachen? Es sieht ja überhaupt nicht danach aus, als wenn wir irgendwo umkehren. Wir befinden uns auf der Straße und meinen, wenn wir jetzt bremsen, dann können wir es noch verhindern, dass wir aus der Kurve fliegen. Wir sind längst aus der Kurve geflogen. Das müssen wir mehr Leuten klar machen, dass es endlich mal zu einer Umkehr kommt. Andererseits kenne ich auch Menschen, die haben aufgegeben. Und die sagt dann, ja, du, meinst du denn, wir können doch irgendwas ändern? Ich glaube das nicht und ich mache mir jetzt noch eine gute Zeit.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du befindest dich auf einem Frachtschiff und transportierst Waren über den Ozean. In meiner Vorstellung bin ich da auf einem großen Stahlschiff. Ich höre einen wummernden Motor und es ist eher ein industrielles Setting. Aber was wäre eigentlich, wenn ich mit nackigen Füßen auf Holzplanken stehe, über mir bläst der Wind in Segel und ich transportiere die Waren auf einem Segelschiff, so wie es vor Hunderten von Jahren geschehen ist? Tatsächlich gibt es heutzutage solche Frachtensegler. Sie sind natürlich im Warenverkehr die absolute Ausnahme, aber sie sind da. Betrieben werden sie von absoluten Idealisten, die versuchen, diese alten Lösungen aufzutauen und vielleicht darin wieder einen Weg für die Zukunft zu finden. In diesem Gespräch treffe ich Cornelius Bockermann. Er hat 2014 die Aventur gekauft, ein Segelschiff, das er dann zum Frachtensegler fit gemacht hat. Seitdem die Aventur ihrer neuen Aufgabe nachkommt, ist Cornelius auch der Kapitän dieses Schiffes. In der ersten Hälfte dieses Gespräches lernen wir ganz viel über die Frachtschifffahrt und was es bedeutet, in diesem Wettbewerb mit einem Segelschiff anzutreten, wie das Leben an Bord eigentlich ist und auch wie ihr zum Beispiel mitsegeln könntet. Aber ganz besonders hat mich die zweite Hälfte begeistert. Ich liebe es ja immer total, wenn Gespräche eine ganz unerwartete Wendung nehmen. Und das war hier der Fall. Denn Cornelius nimmt uns mit in sein unfassbares und ziemlich verrücktes Leben vor der Aventur. Ich will da gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber er hat 23 Jahre lang in Nigeria gearbeitet und dort ein richtiges Luxusleben geführt, war in Korruption verstrickt und hatte es dann gar nicht so leicht, aus der ganzen Geschichte wieder auszusteigen. Wie er eigentlich zu dem Sinneswandel gekommen ist und welches Leben eigentlich glücklicher macht, das erfahrt ihr in diesem Gespräch. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß auf der Aventur und im bewegten Leben von Cornelius Bockermann.
Werbung.
Viele von euch schreiben mir, dass sie den Wunsch haben, beruflich etwas mit dem Meer zu machen. Oft steht die Frage im Raum, was kann ich studieren, um die Meere zu verstehen, zu schützen und ein Leben zu führen, das eng mit den Gewässern verbunden ist. Die meisten denken dann zuerst an Meeresbiologie, aber es gibt eine wirklich spannende Alternative. Die Uni Koblenz bietet gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern, der Bundesanstalt für Gewässerkunde und der Hochschule Koblenz, den neuen Studiengang Gewässerkunde und Wasserwirtschaft an, mit Bachelor und Master. Das Besondere, hier kommen drei Welten zusammen. Biologische Grundlagenforschung an der Uni, technisches Denken aus dem Ingenieurwesen der Hochschule und echte Praxis aus der Bundesanstalt für Gewässerkunde. Im Studium lernst du, wie aquatische Ökosysteme wirklich funktionieren. Von Mikroorganismen und Algen über Fischbestände bis hin zu den großen Umweltkrisen, wie etwa Fischsterben in Flüssen und Küstengewässern. Der Studiengang ist NC-frei und somit leicht zugänglich. Durch die breite Ausbildung erlangst du ein umfassendes, systemisches Verständnis, aber auch Methoden aus der Statistik und Datenanalyse, also Fähigkeiten, mit denen dir später viele berufliche Wege offenstehen. Wenn du also überlegst, aus deiner Begeisterung für Meere und Wasser einen Beruf zu machen, dann schau dir den Studiengang Gewässerkunde und Wasserwirtschaft in Koblenz genauer an. Ein Link dazu findest du in dem Linktree in den Shownotes.
Hallo Cornelius.
Ja, moin.
Herzlich willkommen im Helden der Meere Podcast. Frage vorweg, wo befindet sich die Aventure gerade?
Im Moment dümpelt sie tatsächlich in einer Flaute vor der afrikanischen Küste, so ungefähr 100, 120 Meilen südlich der Kanaren. Sollte eigentlich schon viel, viel näher an den Kapverden sein, aber es ist kein Wind. Also treiben wir, beziehungsweise, ja, wie ich gerade sagte, dümpeln so vor uns hin. Morgen soll allerdings Wind kommen und dann werden wir sehr wahrscheinlich in den nächsten 4, 5 Tagen dort ankommen. Das heißt, das Schiff wird dort ankommen und dann werde ich da wieder übernehmen.
Du sagst, wir dümpeln, wir werden ankommen. Bist du gedanklich mit an Bord?
Ich bin immer mit dem Schiff verbunden. Das lässt sich nicht vermeiden, nee. Ja, das ist immer, ja, das Schiff und ich, wir kleben schon ganz schön zusammen, ja.
Sehr schön. Wir starten mit der ersten Kategorie von unserem Podcast und dieses Mal mit dem Abgrund der Meere.
Am Abgrund der Meere.
Tatsächlich ist ja dieser Warentransport, der auf unseren Meeren stattfindet, etwas, was den Meeren ordentlich zusetzt. Und du bist ja wirklich schon einige Jahre im Business und hast dich jetzt dafür entschieden, mit einem Frachtensegler Dinge anders zu machen. Vielleicht kannst du uns mal vorweg erklären, welche Probleme mit der konventionellen Frachtenschifffahrt einhergehen. Also, was sind die Gründe, warum du gesagt hast, das müssen wir jetzt echt anders machen?
Grundsätzlich ist der Seetransport, meine ich, schon der ökologischste Transportweg überhaupt. Aber grundsätzlich transportieren wir einfach viel zu viele Waren. Also wir konsumieren zu viel, produzieren zu viel und produzieren sie eben in einer Art und Weise, dass sie dort produziert werden, wo es am meisten Gewinn bringt und dort konsumiert werden, beziehungsweise verkauft werden, auf den Markt kommt, wo sie am meisten Gewinn bringen. Und das erzwingt wahnsinnig lange Wege. Das heißt, Rohstoffe müssen um den halben Globus transportiert werden, um irgendwo verarbeitet zu werden und dann wieder auf die Märkte transportiert zu werden. Das heißt, wir haben ein viel zu hohes Transportaufkommen und das den eigentlich ökologisch vernünftigen Ansatz, den Seetransport, wieder zunichte macht. Das heißt, es liegt eigentlich eher an unserem Konsum und nicht am Seetransport selber. Aber wenn man dann halt den Seetransport nimmt, verursacht der durch die Masse allein natürlich eine Umweltbelastung, die wir unbedingt runterbringen müssen. Das heißt, erstens mal Dekarbonisierung und dann Reduzierung des Konsums und Reduzierung der Transportnotwendigkeit. Und wenn ich daran denke, dass wir uns ja alle von fossilen Brennstoffen trennen wollen, dann würden schon mal 30% der Transporte wegfallen, wenn wir nur die Rohöl- und Fertigprodukte nicht mehr transportieren würden. Damit ging es mal los.
Also 30% aller Transporte transportieren eigentlich nur Treibstoff?
Ja, Rohöl oder Treibstoff oder Gas, alles, was hin und her transportiert werden muss an fossilen Brennstoffen. Das sind allein 30%. Es geht ja insbesondere darum, das zu reduzieren. Jetzt haben wir aber das Problem, dass die Ölindustrie das auch erkannt hat, dass wir von fossilen Brennstoffen runter wollen, gleichzeitig aber dadurch die petrochemische Industrie anheizt bis zum geht nicht mehr. Alles, was uns an Brennstoffen verloren geht oder an Geschäft mit Brennstoffen verloren geht, ersetzt die Petroindustrie inzwischen dadurch, dass sie das in Chemikalien beziehungsweise in Kunststoffe umsetzt. Ja, es geht immer mehr auf Kunststoffe und die basieren eben häufig oder fast ausschließlich auf fossilen Brennstoffen, anstatt zum Beispiel Alternativen zu nutzen, die wir ja haben. Hanf oder natürliche Wertstoffe, die auch wieder in den Kreislauf zurückgehen.
Ja, die fossile Industrie, das wird jetzt gerade auch nochmal so richtig schön deutlich, ist einfach Teufelszeug, ne? Entweder sie machen die fossilen Brennstoffe und wir verfeuern das Zeug, es landet in der Atmosphäre, oder wir stellen daraus irgendwelche Kunststoffe her, die sich nie abbauen, unsere Meere, unsere Umwelt vermüllt wie Sau. Idealerweise kann man den Müll irgendwo einsammeln, ein paar Mal recyceln und am Ende verbrennen, dann ist es am Ende dann doch in die Luft gepustet. Also da fehlt mir noch so ein bisschen die Fantasie, wie diese super mächtige Industrie mit ihrer Lobbyarbeit und all dem klein gekriegt werden kann. Aber dann gibt es diese gallischen Dörfer. Leute, die sagen, wir wollen das gerne anders machen. Und genau dazu zähle ich dann auch dich. Und zwar hattest du einen Plan und hast
dir ein großes Segelschiff gekauft, die Aventure, um daraus einen Frachtensegler zu bauen. Oder es war ein Frachtensegler, pass auf, fang du mal an und erzähl mir mal, wie du dir gedacht hast, wie können das jetzt besser machen? Was war so der Grundgedanke eurer Idee?
Das ging eigentlich ganz anders los. Ich bin mit meiner Familie 2013 nach Australien ausgewandert, nachdem ich 23 Jahre lang in Nigeria in der Ölindustrie, unter anderem Ölindustrie, gearbeitet habe. Also ich hatte eine Schlepp- und Bergungsreederei und habe da auch viel für die Ölindustrie gearbeitet, für Shell, Chevron, ExxonMobil und so weiter. Hauptsächlich Schwertransporte gemacht. Und Nigeria ist ein sehr korruptes Land, beziehungsweise die gesamte Industrie ist sehr korrupt. Und nach 23 Jahren war ich endlich so weit zu sagen, das möchte ich nicht mehr mitmachen. Ich möchte da nicht mehr Teil von sein und bin dann nach Australien ausgewandert. Eigentlich mit der Absicht, dort eine ähnliche Firma wieder zu gründen, aber nach nachhaltigen und sozialen und ethischen Grundsätzen. Dafür habe ich mir sehr viel Zeit genommen. Wir sind also nach Australien ausgewandert. Ich habe mir erst mal ein Jahr Zeit genommen, mir das anzugucken. Und während der Zeit war ich dann doch sehr enttäuscht von Australien, insbesondere nicht von Australien selbst, aber von der australischen Politik, die doch sehr reaktionär und konservativ ist und einfach auf Wachstum baut. Wachstum in einem endlichen System ist natürlich auch eine kritische Sache, aber da komme ich später nochmal drauf. Und den Umweltschutz da eigentlich mit Füßen tritt. Also ich fühlte mich da manchmal so wie in Deutschland in den 70er Jahren. So, die Grünen wurden verlacht und jeder baut darauf, dass er nächstes Jahr ein größeres Auto hat. Nicht jeder, aber viele. Und viel Umweltbewusstsein ist da nicht gewesen. Insbesondere eben nicht in der Politik, die also auf jeden Fall ganz deutlich sagt, erstmal kommt Gewinn, Profit, dann Arbeitsplätze und Wachstum. Und wenn dann irgendwo der Umweltschutz dann unterzubringen ist, ja, meinetwegen dann halt, ja. Aber der steht ja überhaupt nicht an oberster Stelle. Mhm. Ja, und das widersprach völlig meiner Idee, was ich da machen wollte. Ich wollte wieder eine Firma gründen. Ich wollte also wieder arbeiten in einem sozialen, nachhaltigen Umfeld, das ich also selbst auch schaffen wollte. Ja, und da war überhaupt keine Grundlage für da. Und da habe ich mich dann halt engagiert in der Marine Conservation Society zum Beispiel oder auch bei Sea Shepherd Australien. Habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass das sehr wenig bringt, da auf Rallyes zu gehen. Man wird da eigentlich auf den Märkten oder sowas, wenn man T-Shirts verkauft oder Broschüren verteilt oder sowas, eher belächelt. Das nimmt keiner so großartig ernst. Auch die Nachbarn nicht. Ja, die, ja, was weiß ich, fly in and out da in Kimberley arbeiten oder sowas, in den großen Minen oder sowas, ja. Und dann kam ich eben auf die Idee, mir ist aufgefallen, dass es eigentlich keinen Küstentransport gibt, keine Kabotage, das heißt also keinen Seeverkehr, der zwischen den einzelnen Küstenhäfen arbeitet, sondern alles nur per LKW an Land transportiert. Und da hatte ich eben die Idee, das mit einem Frachtsegelschiff anzubieten, um insbesondere gegen die Zerstörung des Barrier Reefs zu demonstrieren oder das ein bisschen in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Das war so die Idee, zwischen Cairns und Brisbane eine Linie aufzumachen mit dem alten Segelschiff. Ein altes Segelschiff ist erstmal eine Attraktion. Das bringt immer viel Aufmerksamkeit. Und dann dadurch dachte ich, könnte ich also auf jeden Fall auch das Thema mal ein bisschen öffentlicher machen. Das war so die Grundidee, ein Frachtsegelschiff zwischen Cairns und Brisbane in Linie fahren zu lassen, als Alternative zu den LKWs. Und bei den hohen LKW-Transportpreisen, und das ist alleine von Brisbane nach Cairns, das dauert 2 Tage mit dem LKW. Das sind 600 Meilen. Also da kann ich mit dem Segelschiff schon fast mithalten. Fast, nicht ganz, ja. Aber ja, preislich auf jeden Fall. Ich gedacht, Mensch, das ist eine gute Idee, das lassen wir machen. Und dann habe ich angefangen, da ein Schiff zu suchen. Und ja, letztendlich habe ich eins gefunden in Holland und habe es dann hier in Deutschland fertig gemacht, bei der Elsflitter Werft. Das war 2014, habe ich das Schiff gekauft. 2015, 16 haben wir es hier überholt und zum Frachtsegler zurückgebaut. Die Aventure war immer schon ein Frachtsegler und zwischendurch eben halt mal ein Kymo und dann auch nur eine ganz, ganz kurze Phase mal so ein Ausflugsschiff, aber nur ein Jahr lang. Und dann habe ich es halt 2015, 16 wieder zurückgebaut zum Frachtsegler.
Und das hast du gekauft? Und
das habe ich gekauft, ja.
Darf ich mal so fragen, was kostet so ein Schiff, wenn man sich das einfach mal so kauft?
Oh ja, das ist ganz einfach. Also das Schiff kostet nichts. 180.000 Euro oder 185 waren es, glaube ich. Das ist ja nicht das Ding. Nein, aber so ein Schiff als kommerzielles Frachtschiff wieder zuzulassen, das ist ein Riesenaufwand. Es gibt so wahnsinnig viele Auflagen, die von einem kommerziell betriebenen Schiff erfüllt werden müssen, dass mich das Schiff letztendlich 1,85 Millionen Euro gekostet. Also das Zehnfache vom Anschaffungspreis. Mein Budget war einfach anfangs 600.000. Als ich dann bei 1,3 Millionen war, ging mir so langsam das Geld aus. Und dann habe ich angefangen, Anteile zu verkaufen. Wir haben jetzt also 135 Anteilseigner am Schiff, die mit knapp 250.000, 260.000 Euro an dem Schiff beteiligt sind. Und der Rest, ja, kommt aus meiner Tasche. Und zwischendurch gab es auch mal noch einen großen Sponsor, der sich aber wieder zurückgezogen hat. Und die Darlehen, die der mir gegeben hat, die zahle ich ihm heute noch zurück. Das heißt, das wird noch etwas dauern, bis das ganze Schiff so richtig bezahlt ist. Aber ja, ich würde sagen, das ist jetzt 10 Jahre her. Wenn man so ein altes Schiff wie dieses heute noch mal fertig machen wollte, sollte man auf jeden Fall so 2,5-3 Millionen Euro in die Hand nehmen, sonst wird das nichts.
Wahnsinn. Und
so dann viel kostet's.
Hattest du ja aber ein riesiges Team auch an Freiwilligen, die dir geholfen haben, dieses Schiff wieder in Schuss zu bringen.
Also wir haben anfangs ja nur mit 2 Freiwilligen angefangen und der Werft halt. Also es gibt ja viele Arbeiten, die von der Werft gemacht werden müssen, zwingend. Also wenn es um Schwimmfähigkeit geht oder sowas, ja, dann müssen zertifizierte Schweißer her, da müssen Schweißprocedures her, die da gefolgt werden müssen. Und das kann man nicht mehr selber machen und nicht mehr amateurmäßig so. Aber es war sehr schnell klar, dass das auch eine sehr schöne Sache wäre, wenn Freiwillige da mitarbeiten würden, weil die auch den Spirit mitbringen und diese Idee auch weiter verbreiten. Mhm. Und dann haben wir über diese Woofer-Plattformen wie Workaway und sowas haben wir nach Freiwilligen gesucht und wir haben dann letztendlich über 500 Bewerbungen gehabt in den anderthalb Jahren, in denen das Schiff fertig gemacht wurde. Und es waren insgesamt etwa 160 Freiwillige daran beteiligt, die also von einer Woche bis mehreren Monaten am Schiff mitgearbeitet haben. Und wir hatten ständig zwischen 15 und 20 Freiwillige permanent on-site auf der Werft. Und eben auch die Werft selber und Subunternehmer für Elektrik, für Innenausbau, für Tankbau und so weiter und so weiter. Es waren, ich würde mal sagen, neben den 160 Freiwilligen noch mal mindestens 120 Fachleute damit beschäftigt, dieses Schiff dann in anderthalb Jahren fertig zu machen.
War der Glaube daran, dass das ganze Projekt gut geht, immer ungebrochen? Oder gab es Momente, wo du gesagt hast, jetzt kostet das schon doppelt so viel, wie ich eigentlich geplant habe? Wenn die Arbeitskraft von hunderten Menschen reinläuft, dann merkt man ja auch, was das für ein Berg an Arbeit ist. Gab es da auch Momente, wo du gedacht hast, um Gottes Willen, ich glaube, das wird hier nichts?
Nein, ich hatte diese Momente nicht. Meine Frau hatte sie durchaus. Nein, ich bin, das hat sehr lange gedauert, bis ich anfing daran zu zweifeln, ob das so eine gute Idee war.
Aber du hast gezweifelt.
Nein. Also während der Bauphase und auch während der Anfangsjahre habe ich daran nicht gezweifelt, weil alles eigentlich zwar nicht so lief, wie ich geplant hatte oder gedacht hatte, ist alles viel teurer geworden, hat alles viel länger gedauert. Die Idee war ja, das Schiff in 6 Monaten fertig zu machen, damit dann nach Australien zu fahren und diese Linie aufzubauen. Das hat natürlich überhaupt nicht hingehauen, weil es nicht 6 Monate, sondern 18 Monate gedauert hat und nicht 600.000, sondern 1,9 Millionen gekostet hat. Und dann war ich auch pleite. Da konnte ich also auch nicht mehr nach Australien fahren. Also hatte ich die geniale Idee, kein Problem, ich fahre 1-2 Reisen in den Nordatlantik. Das machen ja andere auch. Da die Tres Hombres von Fair Transport in Holland war ja damals schon unterwegs. Das war die einzige damals außer der Aventur. Und habe gedacht, naja, damit verdienst du jetzt mal 1-2 Reisen Geld und dann fährst du da runter. Ja, das war eine Fehleinschätzung. Die erste Reise war ein völliger Reinfall, was die Ladung angeht, weil man muss erstmal eine kleine Base aufbauen, bis man überhaupt mal eine reguläre Kundschaft hat, damit das Schiff überhaupt voll wird. Dann die Frachtraten, da mussten wir uns auch erstmal rantasten, was muss man eigentlich nehmen, wie muss der Umsatz gestaltet werden und wie sind die tatsächlichen Betriebskosten des Schiffs, was geht kaputt, was muss man erneuern. Anfangs habe ich gedacht, so ein Satz Segel, na, da sollten wir so 8 Jahre mit auskommen, Satz Segel kostet 70.000 Euro. Später stellte sich raus, die viel belasteten Segel, also die am meisten eingesetzt werden, die halten mal 4 Jahre und dann sind die sowas von hinüber, dann muss man sie austauschen. Und so, der Wind ist umsonst. Ja, aber die Segel kosten im Schnitt 20.000 Euro im Jahr. Das heißt also, den Wind auszunutzen, da hat man genau so ähnlich vergleichbare Betriebskosten wie bei einem Motor. Wenn man den Motor mal gekauft hat, dann verschleißt der ja auch und irgendwann muss er ersetzt werden. Ja? Und da muss zwischendurch mal Ölwechsel haben und so weiter. Und bei den Segeln ist das nicht anders. Die Segel müssen zwischendurch genäht werden, repariert werden und so weiter. Ja, und im langjährigen Mittel jetzt, wir sind ja jetzt seit 9 Jahren im Betrieb, haben in der Zeit 170.000 Meilen gesegelt. Das ist schon ein paar Mal um den Globus. Wir sind jetzt auf der 16. Reise. Wir sind inzwischen beim 3. Segelsatz in 9 Jahren.
Wahnsinn.
Ja, das heißt, das war auch so eine Fehleinschätzung von mir. Die basiert einfach auf meinem grenzenlosen Optimismus. Das wird schon passen. Ja. Und manchmal passt es dann halt nicht. Und das kratzt mich aber nicht, weil das Ganze war nie da angesetzt, damit Profit zu machen. Als erstes kommt mal der Mensch und die Umwelt und dann der Betrieb selber. Und der muss natürlich, irgendwie muss er sich rechnen, aber der Profit, der ist da oben in den obersten Kategorien überhaupt noch nicht drin. Der kommt irgendwo unten, ja, von der Wertigkeit her, von der Priorität her.
Und da bist du so freigebig zu sagen, naja, da kann ich auch mal 1,5 Millionen reingeben, mal schauen, ob sich das am Ende rechnet. Hauptsache Mensch und Natur.
Ja. Ja? Ja, so habe ich gedacht und so denke ich heute noch.
Das finde ich cool. Was mich daran überrascht, ist, dass du mit der Einstellung überhaupt an 1,5 Millionen gekommen bist.
Nein, ich habe ja sehr viel Glück. Ja, also alles, was ich so gemacht habe, hat immer funktioniert. Ich musste glücklicherweise nie großartig darüber nachdenken, wenn ich was gemacht habe, ob es funktioniert. Ich habe immer mein Bestes gegeben, denke ich, und war also mit vollem Einsatz dabei und das hat also mein Leben lang immer funktioniert.
Ich finde das wunderbar.
Und so habe ich das hier ja auch angefangen. Und ja. Mir tatsächlich mit ein bisschen Zettel und Bleistiftchen gesetzt und oh, das passt schon. So, ich habe jetzt keine Feasibility Study gemacht oder einen riesen Businessplan oder sonst was. Das habe ich noch nie gemacht. Ich rate jedem, der sich selbstständig macht. Also in Nigeria habe ich einigen dazu geholfen, Firmen zu gründen und da auch aktiv zu werden. Ich habe jedem dazu geraten, als allererstes suchst du dir mal einen Buchhalter. Ja, und bevor du überhaupt die Firma aufmachst, machst du eine Preisstruktur, legst du eine vernünftige Buchhaltung an, dass das funktioniert. Der Einzige, der das nicht macht, bin ich. Ich habe bis heute keine vernünftige Buchhaltung. Ich weiß nicht. Ich höre selbst zu wenig auf mich.
Okay, ja, spannend. Aber ich finde das schön und tatsächlich kann ich damit was anfangen. Mir geht das auch so, dass ich denke oftmals, das ist doch eine gute Sache, die bedeutet mir was, da habe ich Spaß dran, keine Ahnung. Einfach mal loslegen und auf dem Weg, einfach ich habe so ein Grundvertrauen, dass die Dinge auch klappen. Und das bestätigt sich dann tatsächlich auch ganz häufig. Ich glaube, das Schwierigste ist, dass man erstmal anfängt und loslegt und dann kann man ja immer noch Problem-Solving betreiben. Viel besser als beim Erstellen eines Businessplans den Glauben zu verlieren und nie anzufangen.
Also ich hätte vielleicht, nachher muss ich sagen, hätte ich vielleicht hier und da vorsichtiger sein sollen. Aber ich bereue es nicht, überhaupt nicht. Es ist nicht so gelaufen, wie ich geplant habe. Und ja, naja, gut, das Geld ist weg. Aber ich habe schon damals, auch während der Bauphase schon gesagt, mehr als das Geld verlieren kann ich nicht.
Ja.
Dann ist halt weg.
Und was heißt jetzt, das Geld ist weg? Du hast ja immer noch ein Schiff und naja, ein Business ist, und so.
Ja, aber so ein Schiff hat ja eigentlich keinen Wert. Ja, das hat zwar so viel gekostet, aber es hat keinen Marktwert. Wer will dieses Schiff betreiben? Wenn jemand dieses Schiff betreiben wollte, würde er sich wahrscheinlich hinsetzen, also jeder andere außer mir, würde sich hinsetzen und anfangen zu rechnen und sagen, was kostet mich das Schiff? Was kann ich damit verdienen? Kein gutes Geschäft und damit wäre der Preis des Schiffs schon mal weit unter dem, was es kostet, so ein Schiff zu erstellen. Ja? Also ich würde heute, oder geplant war ja, dass die Aventur nur ein Vorreiter sein sollte. Ein Leuchtturmprojekt zu zeigen, guck, es geht. Obwohl, guck, es geht, will ich gar nicht sagen. Es ging ja immer schon. Wir haben tausende von Jahren haben wir mit Segelschiffen alles transportiert, was wir transportieren mussten. Das war also nicht notwendig, das zu beweisen, sondern einfach nur wiederzubeleben und zu zeigen, guck, es geht immer noch. Ja? Also wie gesagt, brauchte keine großartigen Feasibility Studies, wie ich vorher schon gesagt habe. Ja. Also, es geht ja, es ging immer und es geht nach wie vor. Mhm. Aber man muss das skalieren. Diese Schiffe, so wie die Aventur, die trägt 100 und something Tonnen, also Deadweight ist 115 Tonnen. Wir können vielleicht so maximal 100 Tonnen Ladung nehmen. Ja, in Kaffee umgerechnet sind das immer knapp über 70 Tonnen. Kaffee ist relativ leicht, dann ist der Laderaum voll. Da muss ich die Lupendeckel zupressen. Ah. Ja, mehr geht da nicht rein. So, und diese Schiffe waren vor 100, 120, 130 Jahren, waren das die Schiffe, die hier an der Küste, Nord- und Ostsee, den Transport gemacht haben. Die waren damals schon kleine Küstenschiffe. Die großen Schiffe zu der Zeit waren eben zum Beispiel Flying Pilanas oder sowas, die mit 4.000, 5.000 Tonnen Ladung eben auch weltweit gefahren sind. Ja, heute fahren Schiffe mit 4.000, 5.000 Tonnen Ladung ja, diese Küsten ab. Ja, das sind die Feeder und die Zubringer. Ja. Und die großen Schiffe, wenn ich mir die großen, aktuell größten Containerschiffe angucke, hier mit 23.000 Toy, also mit 23.000 20-Fuß-Containern, das ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar. Und jetzt fahre ich mit so einem klitzekleinen Schiffchen, das damals schon vor 120, 130 Jahren als Küstenverkehrsschiff geplant also war, fahre ich damit waren. Jetzt weltweit. Ja, ja. Das ist natürlich wirtschaftlich, Suicide will ich jetzt nicht sagen, aber das ist natürlich wirtschaftlich kaum darstellbar.
Okay.
Ja, die Schiffe müssten größer sein. Und das geht auch. Es gibt ja inzwischen einige Neubauten.
Hättest du Bock auf so ein richtig fettes Segelschiff?
Hatte ich, ja. Aber ich habe das jetzt, ja, ich mache das jetzt seit 2014 und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da sehr viel Energie reingesteckt und ich brauche mal eine Pause. Ich könnte mir vorstellen, dass ich nach einer Pause da weitermachen würde, aber ich habe meine Ambitionen, was Neubauten angeht, habe ich erstmal aufgesteckt. Es ging mir auch schon damals darum, und ich hatte damals schon die Befürchtung, wenn zum Beispiel die Maersks oder Hapag-Lloyds mal eine Milliarde in die Hand nehmen und Segelschiffe bauen, dann bin ich sowieso weg vom Fenster. Da kann ich überhaupt nicht mit konkurrieren. Mhm. Und das passiert ja jetzt. Zwar die Maersks und Lloyds tun das nicht, aber es gibt ein paar kleine Reedereien, die endlich auf den Zug aufgesprungen sind und Frachtsegelschiffe bauen. Tau zum Beispiel in Frankreich hat zwei Schiffe schon im Betrieb, 1100 Tonnen Schiffe, die schneller als Containerschiffe über den Atlantik fahren, hin und zurück. Ja, die haben höhere Durchschnittsgeschwindigkeiten als die Containerschiffe heute. Ja, was auch nicht außergewöhnlich ist. So ein Segelschiff kann locker seine 15, 16 Knoten laufen, während heute Top of the Green die Containerschiffe alle mit 12, 13, 14 Knoten fahren. Mhm. Ja, weil sonst ist es eben für die auch unwirtschaftlich aufgrund der hohen Treibstoffpreise. Nur die großen Liner, die fahren nochmal 18, 19, 20 Knoten.
Ja, okay.
Aber alles andere fährt. Ja, wie gesagt, 13, 14 Knoten. Ja. Das kann man sich bei Marine Traffic mal angucken, die Geschwindigkeiten, die Frachtschiffe heute so fahren. Ja, das heißt also, es sind inzwischen einige eingestiegen in das Geschäft und bauen. Ocean Bird ist gerade auf der Jungfernreise. Taut hat zwei Schiffe im Betrieb und fünf Schiffe im Bau. Und so. Das machen jetzt schon Leute. Genau, ja, deshalb sehe ich jetzt nicht mehr so die Notwendigkeit, dass ich das jetzt auch noch unbedingt machen muss.
Ja.
Es ist passiert.
Außerdem hast du ja ein Boot, die Aventur.
Ich habe ein Schiff.
Schiff, sorry. Ah, Mann, ey.
Es gibt keine Definition für Schiff oder Boot.
Ich habe mal gelesen, dass es eine gewisse Größe gibt, so und so viel Meter und ab dann ist es auf jeden Fall ein Schiff.
Nee, es gibt so eine ganz lustige Erklärung dafür. Man kann ein Boot auf ein Schiff stellen, aber ein Schiff nicht auf ein Boot.
Ja, auf jeden Fall. Der Respekt erfordert es natürlich, dass ich zur Aventur ein Schiff sage.
Dankeschön.
Ich hab nur sonst mir immer angewöhnt, dass ich teilweise dann zu so kleinen Segeljachten oder was weiß ich in Gesprächen immer Schiff gesagt habe und dann habe ich mir eher jetzt mal das Boot reingeprügelt und jetzt spreche ich mit jemandem, der ein großes Schiff hat und da geht es mir jetzt andersrum.
Ach, so groß ist das nicht.
Was für Waren sind das, die ihr transportiert? Eben hast du schon von Kaffee gesprochen. Gibt es da irgendwelche Kriterien?
Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten anfangs Anfragen, zum Beispiel Kunststoffe von Frankreich nach England für irgendeine Autoproduktion zu transportieren. Da wollte sich eine Firma sehr grün anstreichen und damit profilieren. Und sowas machen wir natürlich nicht. Es ging von Anfang an immer darum, darzustellen, dass wir Waren transportieren wollen, die transportiert werden müssen, in Anführungsstrichen. Zum Beispiel Kaffee. Kaffee wächst hier nicht. Also ist das ein super Beispiel. Kaffee ist eigentlich ein sehr, sehr hochwertiges Produkt, das man viel höher wertschätzen müsste. Aber Kaffee wird hier als Billigprodukt massenhaft auf den Markt geschmissen. Und wir transportieren eben Kaffee, um zu zeigen, dass Kaffee eine hohe Wertigkeit hat, dass es nicht jederzeit verfügbar ist, dass Kaffee einen hohen Produktionsaufwand hat und versuchen eben in der gesamten Kette alle fair zu behandeln. Das heißt, wir und unsere Kunden, unsere Shipper, kaufen Kaffee bei Kooperativen, die fair produzieren, die nachhaltig produzieren, meistens bio produzieren, aber das heißt nicht unbedingt, dass sie zertifiziert sind, weil viele können sich das gar nicht leisten von den Kleinen. Auch Kakao, Gewürze. Das heißt, wir versuchen auf jeden Fall nicht nur nachhaltig zu transportieren, sondern auch nachhaltige Waren zu transportieren. Ja, wobei, ich kriege das immer wieder gesagt, sobald wir irgendwas transportieren, wird es ja automatisch dadurch nachhaltiger. Ja, aber da würde ich jetzt zum Beispiel keine Teslas transportieren.
Ja. Und wenn ihr diese Waren hin und her segelt, wie klappt es überhaupt, dieses Boot zu segeln? Wie viele Leute braucht ihr da? Wie besetzt du die Crew? Also was ist das Konzept?
Also grundsätzlich sind wir ein kommerziell betriebenes Frachtschiff. Das heißt, wir haben hohe Auflagen. Das heißt, wir müssen bestimmte Besatzungsstärken auch einhalten an Berufsseeleuten. Das Schiff ist immer besetzt mit einem Kapitän und zwei Steuerleuten. Das sind drei Nautiker. Das sind drei Berufsseeleute, erfahrene Berufsseeleute, zumindest meistens. Zwei Deckhands, beziehungsweise ein Matrose und ein Deckhand. Es gibt ja heute keinen Matrosen mehr, es gibt nur noch Schiffsmechaniker. Und einen professionellen Koch, auch ganz wichtig. Also der Koch hat eine sehr, sehr wichtige Funktion.
Das ist eine Vorlage.
Nein, den Koch müssen wir nicht fahren, aber das ist auf jeden Fall
ein Luxus, den ihr euch gönnt.
Nein, es ist kein Luxus. Ein Koch ist kein Luxus. Ein Koch ist notwendig. Dieses Schiff braucht 14 bis 16 Leute, um es zu betreiben. Das heißt, alles ist mechanisch wie 1920. Es gibt da also keine elektrischen Winden oder sonst irgendwas. Es gibt keine elektrische Ankerwinde oder motorbetriebene Ankerwinde, das ist alles per Hand. Man muss mit vier Leuten kurbelt man den Anker hoch. Es ist ein physisch anstrengender Job, wie 1920 auch. Die Segel müssen gesetzt und geborgen und gerefft werden, alles von Hand. Das ist physische Arbeit. Man muss also auch eine relativ gute körperliche Fitness mitbringen. Also wir diskriminieren niemanden, aber es fragen Leute an, kann ich denn mitfahren und sowas? Ja, aber du musst körperlich fit genug sein dafür, denn sonst gibst du im nächsten Hafen oder im nächsten Hafen gehst du wieder, weil es dir zu anstrengend wird. Das heißt, es ist nicht altersabhängig, aber also wir haben auch Leute, die sind älter als ich. Mhm. 70-Jährige dabei an Bord, aber die sind körperlich fit. Ja. Die können am Tampen reißen und auch auf Mast aufentern oder sowas, das geht. Aber so fit musst du schon sein.
Den sonst Mast aufentern, heißt das, den hochzuklettern?
Ja, die Wanden hoch. Okay. Ja, das ist bei uns, es ist ja ein sehr einfaches Rig. Wir sind ein ganz normaler Gaffelschoner. Die Topsegel werden von Deck ausgesetzt. Das heißt, man muss gar nicht unbedingt ins Rig. Aber wenn da was zu reparieren ist oder so, dann muss man natürlich selbstverständlich auch mal einen Mast hoch, ganz klar. Ne? Und für Wartungsarbeiten sowieso. Ich meine, die Drähte, die werden ständig gelabsalbt und geteert. Da muss man bis ins Masttop hoch. Und ja, für Wartungs- und Reparaturarbeiten muss man eben ständig durchs Rig. Ne? Also so fit muss man schon sein. Es muss nicht jeder, aber ich muss eben genügend fitte Leute an Bord haben, um dieses Schiff fahren zu können. Das geht nicht anders. Dazu kommt eben, dass man auch eine gewisse Anzahl von Leuten braucht. Wir haben drei Wachensystem, das heißt 04, 4, 8, 8, 12 Wache. Das sind drei Wachen, immer 4 Stunden Wache, 8 Stunden frei. Und so eine Wache muss natürlich auch mit 3, 4 Leuten besetzt sein. Die Ruder gehen auch, unsere Ruderanlage ist rein mechanisch. Wir haben keinen Autopiloten oder sowas. Das heißt, es steht 24 Stunden, 7 Tage die Woche jemand am Ruder, bei jedem Wetter.
Warum? Naja, also einfach, weil ihr sagt, das ist mir schon klar, aber warum habt ihr euch gegen einen Autopiloten entschieden?
Naja, erstmal wollen wir Energie sparen. Ja, alles, jedes Gerät, jedes kleine Helferlein kostet Strom und der muss produziert werden. Ja, wir produzieren glücklicherweise unseren Strom durch die Solarzellen auf dem Rufdach. Das ist die eine Quelle. Und dann haben wir einen Wellengenerator. Das heißt, wir haben einen Motor. Da ist eine Welle dran und hinten an der Welle hängt ein Propeller. Und der dreht permanent mit. Den Motor benutzen wir also nur zum Manövrieren im Hafen, rein und raus. Und seltenst auch mal in der Flaute. Eigentlich jetzt in den letzten Tagen zum Beispiel gar nicht. Ist nicht nötig. Wir haben keinen Zeitdruck. Und im Notfall halt. Dafür haben wir die Maschine. Aber die Welle, die dreht eben, wenn wir uns bewegen, immer mit, dadurch, dass sie durch die Schraube angetrieben wird. Und damit treiben wir einen Generator an. Und der produziert so viel Strom, dass wir damit so gerade klarkommen. Und je mehr Verbraucher wir hätten, desto mehr Strom müssten wir produzieren. Dann würden wir wahrscheinlich, wenn wir auch noch einen Autopiloten hätten und warten wir mal, bräuchten wir wahrscheinlich noch mehr Energie, die wir dann aber auch nur noch mit dem Generator, mit dem dieselbetriebenen Generator erzeugen können. Mhm. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Deshalb haben wir alles an Bord so weit reduziert, wie es geht. Ja,
cool.
Wir kochen mit Gas und betreiben alles, was man mechanisch betreiben kann, mit der Hand. Also wir haben eine Kaffeemühle, die wird mit der Hand betrieben. Die ist nicht elektrisch. Geht doch.
Ja, ja. Wo wir jetzt gerade vom Team sprechen, stell mir gern mal euer Team vor. Gibt es da ganz wichtige Personen, die irgendwie seit Ewigkeiten dabei sind oder einfach Rollen an Bord, die irgendwie eine ganz spezielle Bedeutung haben bei euch?
Also erstmal muss ich in der Anfangsphase sagen, haben die Freiwilligen, die das mit mir zusammen gebaut haben, das Schiff, haben eine tragende, wichtige Rolle gespielt. Ohne die hätte ich das wahrscheinlich in der Form nicht fertig gekriegt. Also wenn ich allein an Ben denke oder ich will jetzt gar nicht so viele Namen nennen, aber es gibt doch einige, die extrem dazu beigetragen haben, dass es überhaupt losging, dass es losgehen konnte, dass das grundsätzlich überhaupt ein Erfolg wurde. Und das waren alles Freiwillige, die da geholfen haben. An Bord selber ist es so, dass wir leider keine Stammbesatzung haben. Wir haben also ständig wechselnde Besatzungen. Das liegt einerseits daran, dass wir natürlich keine besonders hohen Heuern zahlen können. Ja, wir können nicht mehr zahlen, als dieses Schiff einbringt. Das Schiff bringt halt nicht viel ein, im Gegenteil. Ich habe, nachdem wir das Schiff gebaut haben und alles bezahlt war, habe ich das Schiff über Jahre weiter subventioniert. Mit immer wieder, indem ich immer wieder Geld reingesteckt habe.
Mhm.
Ja. Das kann ich jetzt nicht mehr. Es ist einfach nichts mehr da, was ich da reinstecken kann. Das muss ich jetzt einfach selber tragen. Aber daher müssen wir die Kosten so weit runterhalten, wie es geht. Und wie gesagt, wir zahlen jetzt keine besonders guten Heuern. Wir zahlen höhere Heuern als die anderen Frachtsegler. Aber das ist eben auch wenig im Vergleich zur normalen Schifffahrt. Dazu kommt, dass wenige Leute bereit sind, so lange Reisen zu machen. Heute ist es nicht unüblich in der Seefahrt, dass man nach einem Monat abgelöst wird. Ein Monat on, ein Monat off. Oder wenn es ganz schlecht läuft, 3 Monate on, 1 Monat off. Und das ist gerade bei uns wenig ökologisch. In 3 Monaten sind wir auf der anderen Seite des Atlantik. Und da möchte ich jetzt nicht die Leute ein- und ausfliegen müssen. Dann wird das Ganze ein bisschen ad absurdum geführt. Das heißt, ich suche schon nach Leuten, die erstmal bereit sind, die gesamte Reise zu fahren, so wie ich das auch mache. Und ja, das heißt von Hamburg nach Hamburg. Und das ist schon mal selten. Und wenn es dann mal jemand macht, das Erste ist natürlich die Abenteuerlust, das Besondere, der Reiz ist da. Aber nach ein paar Monaten ist das natürlich auch wieder Standardarbeit. Da ist der Reiz des Neuen weg, der Reiz des Abenteuers bleibt eventuell noch. Und es sind einige dabei, die schon mal immer wieder kommen, ja, aber nicht so regelmäßig, dass ich da jetzt eine Besatzung hätte, die sich gegenseitig ablöst oder sowas. Das ist schade, dass das nicht so ist, aber wie gesagt, verständlich. Es gibt da verschiedene Gründe für. Und deshalb muss ich also ständig wieder nach neuen Leuten suchen.
Aber das betrifft jetzt nur die Professionellen.
Das betrifft nur die Professionellen.
Genau, die Leute, die, also man kann ja bei euch sich auch, wie soll ich sagen, als Mitsegler einbuchen.
Ja, man kann bei uns mitsegeln, dafür muss man bezahlen. Ja, damit das Ganze sich überhaupt trägt, das also finanziert sich nur aus den Frachtraten, das was wir einnehmen mit dem Transport der Ladung, also mit der Fracht, und dann eben die Beiträge der Mitsegler, die dafür bezahlen, dass sie das miterleben dürfen. Und naja, sie müssen dafür auch arbeiten. Das heißt also, dabei zu sein heißt, du bezahlst dafür, dass du mitarbeiten darfst. Klingt vielleicht auch ein bisschen seltsam, aber es gibt mehr als genug Leute, die dazu bereit sind und damit einfach das Projekt unterstützen. Ja, ich habe auf der Website habe ich so ein Statement, wo ich allen sage, Leute, das ist viel Arbeit und von euch wird erwartet, dass ihr alles gebt. Also alles heißt, also nicht nur eure Arbeitskraft, sondern auch dazu beitragt, dass das sich überhaupt finanziell trägt. Das heißt, ihr bezahlt dafür und bringt eure Arbeitskraft mit und euren Enthusiasmus. Und ohne das läuft es nicht. Ja, und dafür finden sich immer wieder Leute.
Ich habe gerade vor 2-3 Wochen eine Segelreise mit der Podcast-Community gemacht, wo einige Leute, die dabei waren oder die den Podcast gerne hören, dabei waren und wir sind zusammen gesegelt. Und das hat ganz viel bei den Menschen ausgelöst. Und da ist ganz viel passiert, irgendwie mit denen auf dem Wasser zu sein, unter Segeln unterwegs zu sein. Das berufliche Team, die Profis bei euch an Bord, die kennen das natürlich. Aber was beobachtest du, was es mit den Menschen macht, für die das eine neue Erfahrung ist, auf so einem Schiff mitzusegeln?
Die meisten, fast alle, haben das ja noch nie gemacht und kennen die Situation nicht. Und man lernt da auf jeden Fall, dass man so ein Schiff, also mit der Erfahrung, dass man dieses Schiff nur gemeinsam fahren kann, lernt man, dass wir in der Gruppe stark sind, dass wir, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, dass wir was erreichen. Das ist so eine Grunderfahrung da. Mhm. Dazu kommt, wir leben auf sehr engem Raum zusammen. Wir müssen Konflikte lösen. Ein Konflikt muss auf jeden Fall bearbeitet werden, man kann dem nicht ausweichen. Wenn ich mich über jemanden ärgere, was eigentlich selten vorkommt, also bei mir jetzt nicht, aber sagen wir mal, wenn dann ein Shipmate sich über jemand anderen ärgert oder aufregt, da kann er einmal ums Schiff rennen, dann steht er wieder vor dem. Das heißt, das hilft nichts wegzurennen, man kann nicht wegrennen. Das heißt, es ist auch ein guter Erfahrungsgrund, den man da mitnimmt, Konflikte zu lösen. Mhm. Ja, mit Aggression kommt man da nicht weiter. Man muss aufeinander zugehen, man muss gegenseitig einen hohen Level an Toleranz mitbringen und lernt das. Mhm. Ja, es ist vorgekommen, dass sich auf Reisen Leute zerstritten haben, die dann auseinandergegangen sind im nächsten Hafen. Die wollen dann noch nichts mehr miteinander zu tun
haben. Die vorher gemeinsam an Bord gegangen sind. Oder wie?
Ja, nein, das sind ja immer, selten sind das Paare, die da an Bord gehen, selten sind das Leute, die sich kennen, sind eigentlich Leute aus all walks of life, wie man so schön auf Englisch sagt, mit allen möglichen unterschiedlichen Hintergründen, die da zusammengewürfelt werden. Also ich treffe eine ganz subjektive Vorauswahl. Also ich führe mit jedem ein Interview, ich spreche mit denen, will die kennenlernen und nur aufgrund meiner subjektiven Einschätzung stelle ich dann diese Crews zusammen. Ja, in der Hoffnung, dass es passt. Und das passt eigentlich fast immer. Es ist ganz, ganz selten, dass sich da mal ein paar Leute nicht verstehen. Ja? Also ich versuche da schon eben Leute zusammenzukriegen, die einmal, wie gesagt, hinter der Idee stecken, die also am gleichen Strang ziehen. Und von denen ich meine, dass sie das können werden. Hm. Ja, wie gesagt, das ist völlig subjektiv. Ja, ich mach das auch sehr ungern alleine. Ich würde das lieber mit Leuten zusammen machen, aber ich bin eben da in den letzten Jahren ziemlich alleine gewesen. Und wie gesagt, an Bord lernt man, ja, dass man in der Gruppe einfach stark ist und dass man in der Gruppe mehr erreicht und dass man halt tolerant miteinander sein muss.
Hm. Um Stichwort Seemannschaft.
Ja.
Wie Habt ihr da so ein paar goldene Regeln bei euch? Hast du irgendwie eine Ansprache, bevor ihr zum ersten Mal ablegt, um das einzuimpfen?
Vorher eigentlich schon. Also das geht natürlich logisch, wenn die Reise losgeht, mache ich natürlich eine Ansage da und versuche alle nochmal zusammenzuführen. Aber das geht eben vorher los. Das geht bei den Interviews los, bei den Gesprächen mit den Leuten, wenn ich sie das erste Mal kennenlerne. Ich versuche sie auch möglichst persönlich kennenzulernen, ja, dass sie vorher mal aufs Schiff kommen, dass sie sehen, dass sie auch mit den anderen schon mal schnacken, die noch an Bord sind und mit denen Erfahrung oder an deren Erfahrungen teilhaben und so, damit sie wissen, auf was auf sie zukommt. Ja. Und dennoch haben ganz viele immer wieder falsche Vorstellungen davon. Ja, das wird viel zu sehr romantisiert, das Ganze. Es ist ein Segelschiff von 1920 und wir fahren in die Karibik und ich sage jedem Leute, das ist Arbeit, richtige Arbeit. Den ganzen Tag. Da muss rausgekloppt werden und Marke werden und Segel setzen und bergen und so weiter. Und das ist anstrengend. Ja, und ganz viele winken innerlich ab und sagen, ja, das krieg ich schon hin. Ja, und merken dann aber auch tatsächlich nach kurzer Zeit schon, hey, shit, der hat recht, das stimmt ja wirklich. Ja. Und dann heißt es, ja, weil manche Zähne zusammenbeißen und weiter.
Ja, man ist ja auf einer etwas längeren Tour dann meistens unterwegs.
Das ist es ja. Wie gesagt, ich versuche ja Leute zu finden, die, die
gab's schon mal
langfristig
so
durchziehen. Und es gibt Leute, die kriege ich gar nicht mehr vom Schiff. Die sind zwei Reisen hintereinander gefahren, wo ich sage, lass das, das ist nicht gut. Du brauchst eine Pause oder so. Nee, nee, ich will noch. Ja. Ja, und anderen ist es nach drei Wochen zu viel.
Ja.
Ja, also da ist jeder individuell unterschiedlich. Aber die meisten beißen sich durch. Und ja, je nachdem. Dem einen macht das gar nichts aus. Der findet das auch alles ganz toll. Ja,
und will wer sich nicht durchbeißt, der...
Es kommt ganz, ganz selten vor, dass Leute vorher aussteigen.
Aber ach so, bei irgendeinem Zwischenstopp.
Ja, ja, gut. Wir haben ja Häfen. Ne? Ah, wir sind jetzt von Hamburg los nach Bremerhaven und Bremerhaven nach Amsterdam. Amsterdam nach Lissabon bzw. nach Cascais. Cascais Teneriffa. Teneriffa jetzt auf die Kapverden. Von den Kapverden geht es jetzt nach Brasilien, nach Belém zur COP30, zur Klimakonferenz. Da werden wir dann diese 11 Tage bleiben und dann geht es gleich weiter nach Norden wieder, über Französisch Guiana, Saint-Laurent-du-Maroni nach...
Verstehe schon, also es gibt einige...
Martinique und Guadeloupe und dann geht es also weiter die Inseln lang und nach Mittelamerika, da gibt es dann auch mehrere Häfen. Alle paar Wochen ist ein Hafen,
ja.
Oder manchmal auch alle paar Tage. Ja,
ja genau, aber wenn es alle paar Wochen ist, dann muss man ja schon, auf jeden Fall muss man sich durchbeißen.
Normalerweise
nicht jederzeit weg.
Nein, normalerweise ist es so, du hast den Anfangstrip erstmal von Hamburg zu den Kanaren. Der dauert in der Regel so 3 Wochen. Na, in der Zeit kann man sich dran gewöhnt haben oder sagen, ach nee, das ist doch nichts für mich. Aber also 99% der Fälle sagen die Leute, jo, aha, so ist das. Gut, ist ein bisschen anders, als ich mir das vorgestellt habe, aber das mache ich weiter. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man sich dieses erste Stück schon mal durchgerungen hat, dann kommt ja die schöne Strecke. Ja, dann kommt die sogenannte Barfußroute, da ist also Sonnenschein und Wärme und achterlicher Wind, ja, mit relativ wenig Segelmanövern. Obwohl letztes Jahr hat das nicht so geklappt. Also wir merken, also ich meine zumindest, wir merken den Klimawandel auf jeden Fall. Die Winde, die ich fahre jetzt seit über 40 Jahren zur See und die Winde, die ich so auf dem Nordatlantik kenne, haben sich, möglicherweise subjektiv von mir, aber haben sich meiner Ansicht nach geändert. Also wir haben jetzt wieder Riesenflauten gehabt im Passat, wo eigentlich keine Flaute zu sein hat. Da ist ein gleichmäßiger Passat zu wehen. Wir hängen jetzt seit Tagen in der Flaute und das südlich der Kanaren, das ist noch nie passiert. Hm. Ja, da sind wir immer so durchgefahren. Da weht immer ein schöner gleichmäßiger Nordost, tut er aber nicht.
Ja,
ja, also wir haben also Strecken, die sind 3 Wochen lang. Und wir hatten also schon mal ganz, ganz lange Strecken. Das längste war mal 52 Tage von Veracruz nach Horta. Das ist natürlich schon eine gewaltige Strecke. Ne? Hm. Aber sonst sind eben 2-3 Wochen Turns sind das.
Ja. Und viele machen das ja auch mit, weil sie ein Abenteuer erleben wollen. Was für Abenteuer kommt dir zuerst in den Sinn, wenn ich dich danach frage, was hast du mit diesem Schiff schon so erlebt auf See? Heute habe ich eine besondere Podcast-Empfehlung für euch, den Reise- und Abenteuer-Podcast Weltwach. Warum ist Weltwach für mich besonders? Weil es der allererste Podcast war, den ich entdeckt und daraufhin rauf und runter gehört habe. Bei Weltwach geht es um große Abenteuer und wissenschaftliche Expeditionen, aber auch um prägende persönliche Erfahrungen in aller Welt. Jeden Samstag erscheint eine Folge, in der Moderator Erik Lorenz in Interviews und Reportagen beispielsweise darüber spricht, wie es ist, extreme Lebensräume wie die Tiefsee zu besuchen oder Naturphänomene wie Tornados und aktive Vulkane zu erforschen. Was lernt man davon, mehrere Jahre im Amazonas zu leben oder um die Welt zu segeln? Oder auch, wie fühlt es sich an, wenn man in einer Raumstation hoch über der Erde schwebt, sich die Luftschleuse öffnet und man hinausschwebt in die unendlichen Weiten des Alls? Tatsächlich hat mich Eriks Art zu interviewen immer begeistert und war für mich eine der Inspirationen, wie ich selbst als Moderator den Helden der Meere begegnen wollte. Zu Eriks über 400 Gästen gehören Persönlichkeiten wie die leider verstorbene Dr. Jane Goodall oder Astronaut Thomas Reiter, wie die Bergsteiger Reinhold Messner und Alex Honnold, Wissenschaftsjournalisten wie Ranga Yogeshwar und Dirk Steffens bis hin zu der meistgewanderten Frau der Welt Christine Thürmer. Der Podcast heißt Weltwach. Abonniert ihn einfach im Podcast-Player eures Vertrauens, um keine Folge zu verpassen. Informationen findet ihr unter weltwach.de.
Tja, was ist ein Abenteuer? Ich glaube, das ist individuell sehr verschieden, was man als Abenteuer betrachtet. Für die meisten ist es auf jeden Fall erstmal ein ganz gewaltiges Erlebnis, über den Atlantik zu segeln. Das ist ja schon was Besonderes. Wer segelt schon über den Atlantik?
Ja.
Außer ein paar ARC-Racer oder Yachtis, die da jedes Jahr mal rüberfahren. Aber auf einem Frachtsegelschiff über den Atlantik zu segeln, ist was super Besonderes. Das ist was Einmaliges im Leben. Das werden die meisten auch nur einmal im Leben machen oder zweimal. Einmal hin und einmal zurück und das war's. Und dann haben sie wirklich was ganz Besonderes erlebt. Das alleine ist schon ein Abenteuer. Aber ich glaube, für die meisten ist es auch das Erlebnis der Natur, dass man einfach wochenlang auf See ist und Wale sieht und Delfine. Eigentlich, wir sehen fast täglich Delfine. Das ist zu Anfang, boah, Delfine. Irgendwann wird das, ja, das sind wieder Delfine, ja, ich weiß. Ja. Es ist nicht, dass es langweilig wird, aber mich fasziniert das nach wie vor. Oder auch die See ist immer unterschiedlich. Die Wolken, die Sonne, Auf- und Untergänge. Ich habe, weiß ich, Hunderte gesehen, aber ich finde die immer noch toll. Ich gucke immer noch danach und möchte ihn sehen und so. Ja, und Abenteuer. Naja, wir haben schon verschiedene Sachen gemacht. Also ich finde es spannend, was weiß ich, in Marie-Galante in den Busch zu gehen, da Bambus zu schlagen und daraus ein Floß zu bauen und Weinfässer oder Rumfässer zum Schiff rüber zu paddeln. Und so, das ist schon abenteuerlich. Das macht auch schon Spaß, ne?
Und war das aus den, also musstet ihr das tun, um irgendwie die Ladung an Bord zu bekommen, oder war das für euch einfach so ein kleines Teambuilding?
Nee, das war eine Alternative zum einfach mit dem Kran die Dinger an Bord zu hieven. Ja, oder
das wäre aber auch möglich gewesen.
Nee, in Marie-Galante geht es jetzt gerade mal nicht, weil da ist gar kein Jetty, also da sind wir am Anker. Da müssen die Fässer irgendwie rüber transportiert werden. Du hättest so ein kleines Boot nehmen können, die Fässer da rein und dann auch rüber transportieren. Ja, aber wir haben gesagt, nein, wir machen das so wie früher auch. Die Fässer werden ins Wasser gerollt und darüber geschwommen oder werden zum Floß zusammengebunden und dann zum Schiff geschwommen und dann an Bord genommen, so wie das früher war.
Ja, und cool.
Das ist schon abenteuerlich, das macht Spaß.
Ja. Wir springen mal in die nächste Kategorie, die heißt Logbuch, und da geht es mir darum, etwas mehr über dich zu erfahren.
Logbucheintrag.
Und du zeigst dir gerade schon auf mehrere Regalbretter voll mit Logbüchern. Wow, also es wird sehr gründlich Logbuch geführt auf der Aventur.
Das ist Pflicht. Also wir sind ja, wie gesagt, ein kommerzielles Handelsschiff, wir sind also verpflichtet, ein Logbuch zu führen und da gewisse Eintragungen drin zu machen. Also hier zum Beispiel 9 bis 11 Uhr Fire Drill, Abandoned Ship und Person overboard, including launching of workboat for retrieving of person overboard dummy und so weiter. Und dann trägst du hier halt alles ein. Die Positionen, Wetter, Luftdruck, Wasser und Lufttemperaturen, der Barographenzettel liegt da immer drin. Eine Woche lang läuft der Barograph immer mit, kommt da ein neuer Zettel rein. Ja, dazu sind wir verpflichtet. Und das sind, also über jeden Tag an Bord dieses Schiffes gibt es hier einen genauen Rekord.
Schau an.
Und da stehen sie.
Siehst du, damit sind wir dann in dieser Kategorie ja komplett richtig. Meine Fragen gehen jetzt aber weniger zu Luftdruck und Wetter und sowas, sondern da versuche ich dich ein bisschen besser zu begreifen. Und mich interessiert jetzt sehr brennend, wer warst du eigentlich, bevor dieses ganze Aventurabenteuer begonnen hat? Und das Erste, was mich schon mal überrascht, sind 23 Jahre Nigeria in Lagos. Und alles, was ich von dieser Stadt gehört habe, ist, dass es ein fürchterliches, völlig verrücktes Moloch ist.
Ja, stimmt. Ja, vielleicht muss ich etwas vorher anfangen. Ich bin durch völligen Zufall zur Seefahrt gekommen. Also
ja.
Mein Vater war schon immer Expat, also er hat als Mechanikermeister auf Montage gearbeitet, und schon als Kind war mir, also für mich war das sicher, ich würde irgendwann auch mal im Ausland arbeiten. Mein Vater war immer im Ausland, der war in Ägypten und in Kenia und in Indonesien und so weiter, immer jahrelang. Für mich war das klar, das würde ich auch mal machen.
Warst du damals dann auch mit, oder war dein Vater weg und du hattest die Sehnsucht, auch mal wie dein Vater um die Welt zu reisen?
Teilweise. Wir waren also so von 1 bis 2, nur mein Bruder 2 Jahre älter, waren wir im Irak auf einer Baustelle. Da sind wir noch mit dem Auto hingefahren, 3 Wochen lang.
Boah.
220S, ja, 1960, ja, da war ich gerade 1,5. Damit bin ich groß geworden. Und ich hatte dann auch gedacht, ich trete auf jeden Fall in die Fußstapfen meines Vaters. Ich wollte auch Mechaniker werden. Natürlich, logisch, man muss ja immer eine Stufe höher. Ich wollte ja Maschinenbau studieren und sowas. Hab dann auch mal bei so einem Schrauber gearbeitet und da für jemanden Motorräder repariert und sowas. Und war eigentlich Mechaniker. Und dann fragte mich mal jemand, ob ich nicht eine Winde an Bord eines Schiffes reparieren könnte. Logo, klar. Ich sage aber grundsätzlich selten nein. Ja, ich hatte zwar noch nie vorher eine Winde repariert, aber gedacht, eine Winde, einfaches mechanisches Gerät, was soll da groß sein? Ja. Klar, kann ich. Ja, der hat mich dann an Bord von einem Schiff mitgenommen. Das war ein altes Segelschiff, die Outlaw. Ja. Die fuhren damals mit schwer erziehbaren Jugendlichen vom Jugendschiff Corsair e.V. Und habe da die Winde repariert. Und da bin ich dann über verschiedene andere Jobs geblieben und bin dann auch 2 Jahre lang auf diesem Segelschiff gefahren. Und danach sagte dann jemand, Mensch, willst du das nicht professionell machen? Ich habe hier einen Ausbildungsplatz für dich als Matrose. Und dann habe ich meine Matrosenausbildung gemacht und habe so die normale Seefahrtslaufbahn gemacht. Bin als Matrose gefahren, bin als Bootsmann gefahren und hatte dann irgendwann in China einen Unfall, habe den Finger verloren und konnte dann erstmal nicht mehr fahren.
Was ist da passiert?
Ach, du Lugendeckel drauf.
Zack ab.
Ja, das sind nur, zack ab war er nicht, ja, platt gequetscht. War ein Hydraulikdeckel, 24 Tonnen.
Darf ich da kurz nachfragen? Ist natürlich sehr persönlich, aber also die Vorstellung, einen Körperteil zu verlieren, ist ja schrecklich. Also das will man ja auf gar keinen Fall erleben. Und du sagst jetzt gerade, oh ja, habe ich einen Finger verloren, bla bla bla. War das in dem Moment, du scheinst mir irgendwie so eine sehr, sehr positive, optimistische und eine gewisse Leichtigkeit zu haben. In so einem Moment, wo du den Finger, wie hast du das erlebt? Also war das nicht ein totaler Horror, wenn du da auf einmal feststellst, scheiße, mein Finger ist...
Nee, das war, ich habe mich schwarz geärgert über mich selber, weil ich habe damals noch sehr intensiv Gitarre gespielt und habe eigentlich in dem Moment gedacht, Mist, wie kann ich denn damit jetzt noch Gitarre spielen? Da kann ich ja bestimmte Sachen nicht mehr machen. Also das ging mir als erstes durch den Kopf. Das war einfach ärgerlich.
Okay.
Das hat natürlich saumäßig wehgetan und war blöd, aber wie gesagt, die Gedanken, die ich mir hatte, waren eben, ah Mist, das beeinflusst jetzt mein Gitarrenspiel, aber negativ.
Okay.
Das war der Hauptgedanke dabei.
Okay, wo waren wir stehen geblieben? Also du warst...
Ja, auf jeden Fall hatte ich diesen Unfall und konnte dann auch eigentlich jetzt mal nicht mehr als Matrose arbeiten und gedacht, naja, in Gottes Namen, dann gehst du halt zur Seefahrtsschule und machst ein Patent. Und habe dann eben angefangen, mein nautisches Patent zu machen. Habe in Leer meinen Kapitän auf mittlerer Fahrt gemacht und gleich einen Durchstieg, Kapitän auf großer Fahrt. Und bin dann auch noch weiter zur See gefahren. Habe dann in der Zeit auch meine erste Frau kennengelernt. Und naja, wie das so ist, ne? Man trifft die Frau fürs Leben und verspricht ihr, dass man sich einen Landjob sucht. Und darauf hat sie dann auch bestanden, nachdem wir geheiratet hatten. Und so habe ich mir dann einen Landjob gesucht. Der Landjob sah eben nicht so aus, dass ich, was weiß ich, in einer Radarzentrale der Lotsen gesessen habe oder so, sondern durch Zufall eben kam ich wieder so auf meines Vaters Leisten, der immer im Ausland war. Der Mensch, Ausland, man kann ja, der war öfter mal auf Hafenbaustellen. Auf den Hafenbaustellen, da waren doch immer Schwimmkräne und Schlepper und so ein Kram. Ja, da waren auch deutsche Kapitäne drauf. Ich bewerbe mich mal bei den deutschen Baufirmen. Hochtief, Züblin, was weiß ich, wie sie alle heißen, Holzmann und so weiter. Die haben doch sicher irgendeine Auslandsbaustelle, wo man als Kapitän arbeiten kann. Und dann habe ich eben bei einer deutschen Baufirma einen Job gekriegt in Nigeria. Als Transportmanager für einen Aluminiumsmelterplan in Akwa Ibom in Nigeria. Und da bin ich dann hingegangen. So.
Und deine Frau war zufrieden?
Meine Frau war etwas entsetzt, will ich jetzt nicht sagen. Sie war etwas erstaunt, weil sie hatte eher damit gerechnet, dass irgendwas in Norddeutschland würde. Aber sie hatte auch gesagt, sie würde mir bis ins Ende der Welt folgen, wenn ich mir den Landjob suche. Da habe ich gesagt, du, das ist da nicht weit von entfernt. Also gehen wir jetzt mal nach Nigeria.
Da konntet ihr euch gegenseitig beim Wort nehmen.
Ja, doch. Aber nein, das hat auch gut geklappt. Also ich war 20 Jahre verheiratet. Vom ersten Mal. Nein, aber wir sind dann tatsächlich zusammen nach Nigeria gegangen. Nach einem Jahr wurde der Vertrag um ein Jahr verlängert. Und irgendwann hat da keiner mehr nachgefragt. Dann war man halt da und permanent und wir haben da gelebt. Ja, in Lagos, anfangs in Port Harcourt, dann in Bori und dann in Lagos nach einem Jahr. Und ich habe mich da in der Firma auch langsam so hochgearbeitet, wie das so ist. So, man kriegt jedes Jahr mehr Geld und mehr Urlaub und ein besseres Auto und ein schöneres Haus. Und man wird so mitgenommen. So.
Und was dann, aber, also kannst du mir nochmal beschreiben, wie das Lebensgefühl dann gewesen sein muss, weil das ist eine Millionenstadt, in der die Widersätze kaum größer sein könnten. Ich glaube, es gibt extreme Armut dort und du warst da ja scheinbar ziemlich erfolgreich. Es gibt da aber auch extremes Reichtum und irgendwie verschiedene, also ich kann mir es gar nicht vorstellen, wie es da ist. Wie war so das Lebensgefühl in Lagos?
Also erstmal wird man da ja, wenn man so mit einer großen Firma da ist, wird man da eingeführt mit grundsätzlich, so ist das halt hier. Es war schon immer so und wir bringen hier nur was Gutes. Ja, wir entwickeln hier dieses Land und wir unterstützen die und so weiter und so weiter. Dass wir da natürlich extreme Gewinne bei machen und eigentlich so neokolonialistisch auftreten, das wird verdrängt. Ja, also einmal, man muss schon ein bisschen, ja, man muss schon ein bisschen weggucken. Ja, und das wird einem sehr versüßt. Also man wird fürstlich dafür bezahlt und man hat hervorragende Bedingungen da. Und es wird einem ständig suggeriert, dass man ja was Gutes tut. Ja, guck mal, wie viele Arbeitslose es hier gibt. Aber du beschäftigst ja einen Steward und einen Koch und einen Gärtner, zwei sogar, und zwei Fahrer. Und die drei Watch-Leute, die wären ja auch alle arbeitslos, wenn wir nicht da wären. Ja, wir geben denen ja Arbeit. Und wir, also die verdienen ja mehr als...
Watch-Leute sind Wachen, die dein Haus bewachen. Wachen,
ja. Ja, ja, das ist schon ganz richtig. Die sozialen und finanziellen Unterschiede sind gewaltig da. Also das Gefälle ist da viel größer als hier. Hier sieht man es ja kaum. Ja, jeder hat ein Auto oder fast jeder hat ein Auto. Ja, wem geht es denn hier schon großartig schlecht? Ja. In Nigeria sieht das ganz anders aus. Der eine fährt mit dem Rolls Royce und der andere hat ein paar zerrissene Klamotten an und bettelt in der Straße. Also da ist der Unterschied rein optisch viel, viel deutlicher zu sehen. Mhm. Und was auch sehr signifikant ist, je höher die Mauern sind, desto größer ist der Reichtum dahinter. Also der Reichtum wird da geschützt durch guarded estates. Wir haben auch in einem Estate gewohnt, selbstverständlich. Da hast du eine große Mauer drumherum und bewaffnete Wachen und Mobile Police steht am Gate und passt auf, dass da keiner reinkommt, der dann nichts zu suchen hat. Der Reichtum muss geschützt werden. Der ist da nicht einfach so frei darstellbar. Du kannst ihn natürlich nach außen zeigen, aber du musst entsprechend auch gepanzerte Scheiben im Auto haben.
Und das konntest du 20 Jahre lang genießen, das Leben?
Nee, das hab ich 10 Jahre lang mitgemacht. Dann habe ich gesagt, nee, ich will da nicht mehr. Und habe das erste Mal gesagt, ich kündige, ich will das nicht mehr weiter mitmachen. Das ist eine lange Zeit. Ich war 10 Jahre bei Berger und habe mich bei Berger sehr, sehr gut hochgearbeitet, habe da sehr, sehr gute Bedingungen gehabt. Wie gesagt, das Leben wird einem schon versüßt da, ja? Und man wird so ein bisschen eingelullt dadurch. Und dann hatte ich aber das erste Mal so den ersten Bruch und wollte dann aufhören.
Gab es da einen speziellen Auslöser?
Nein, grundsätzlich, dieses Unwohlsein damit.
Das wurde lauter.
Ja, das. Ja. Ne, du guckst dir morgens in den Spiegel und denkst, ach, das, was du hier machst, ist eigentlich nicht okay. Ja, ich habe damals auch wir hatten eine relativ große Flotte. Ich war zuständig für die Flotte der Firma. Wir haben also sehr viele Wasserbaustellen gehabt, im Delta gearbeitet, im Niger-Delta. Das ist ein Gebiet, da sind eigentlich keine Straßen, das sind alles Wasserwege. Ja. Wir haben entsprechend viel schwimmendes Gerät gehabt, Bargen, Schlepper, Speedboote, Hausboote und so weiter und so weiter. Eine Flotte von über 300 schwimmenden Geräten. Und das war meine Abteilung, Marine Department. In dem Zusammenhang war ich auch... wäre ich in einem Notfall, in einem Krisenfall auch zuständig gewesen, diese Flotte zur Verfügung zu stellen, zur Evakuierung von deutschen Bundesbürgern zum Beispiel. Das heißt, also ich war also auch im Sicherheitskreis der deutschen Botschaft regelmäßig. Da wurden also solche Sachen besprochen, Szenarien besprochen für einen Ernstfall, bei einem Putsch oder sonst irgendwas, ja. Und in dem Zusammenhang hat man mich dann auch mal gebeten, den Herrn Köhler, den damaligen Präsidenten mit seiner Frau, im Hafen mal eine Hafenrundfahrt mit denen zu machen. Wir hatten ja die Schiffe dafür und wir haben also dann entsprechende Flotte zusammengestellt. Herr Köhler und seine Frau waren bei mir an Bord und seine Entourage, der hat ja immer ein Ärzteteam und sowas dabei und Sicherheitsleute und sowas. Und sind dann durch den Hafen gefahren und da fragte er mich dann auch, jetzt, das war gerade nach dem Machtwechsel wieder mal, der damalige Präsident hatte also wieder mal so eine Antikorruptionsabteilung aufgebaut da, ob es denn jetzt hier besser wäre, ob die Korruption jetzt bekämpft würde und sowas. Jede Firma, die Sie hier sehen, also ich will jetzt keine Namen nennen, aber jede deutsche Firma, die hier arbeitet, spielt das Spiel mit, sonst ist die nicht hier. Entweder man spielt hier mit oder man ist nicht dabei. Ja, und dazu gehört halt eben, dass man schmiert. Das ist da so. So. Und naja, wie gesagt, irgendwann war dann der Zeitpunkt, wo ich sagte, ich will da nicht mehr mitspielen und kriegte dann aber, nachdem das bekannt wurde, kriegte ich von einer anderen Firma ein super Angebot, noch mehr Geld und noch mehr Urlaub und noch bessere Bedingungen und dann bin ich doch geblieben und bin nochmal drei Jahre da geblieben bei einer Schweizer Firma, habe für die gearbeitet.
Da frage ich mich jetzt, ja, wenn eigentlich ja in dir dieses ungute Gefühl so laut wurde, ey, ich kann mich eigentlich im Spiegel nicht mehr angucken und dann wird dir nochmal mehr Geld einfach nur angeboten und mehr Urlaub.
Ich bin ein schlechter Mensch. Ja, nee, im Ernst, ich war einfach nicht konsequent.
Ich finde, das ist zutiefst menschlich und ich bewundere, dass du das einfach teilst, denn ich glaube, es mag bestimmt viele geben, die das jetzt verurteilen, aber ich glaube nachvollziehen, dass, ich frage mich immer, wenn es Leuten doch so gut geht, dass die schon hinter einer Mauer wohnen und bewacht werden müssen, weil die so ein reiches Leben führen, zumindest relativ gesehen in ihrem Umfeld. Ich denke mir immer, naja, da wird ja noch ein bisschen mehr Geld. Was brauchen, also das macht auch gar nicht mehr so viel glücklicher. Und deswegen überrascht mich das dann, dass das trotzdem noch gezogen hat.
Du wirst eingelullt, wirklich. Herr Bockermann, Sie wollen doch jetzt nicht aufhören. Wissen Sie was? Ab jetzt kommen Sie in den und den Kreis. Da brauchen Sie sich über den Gehalt gar keine Sorgen mehr machen. Da zählt nur noch die Prämie. Aha. Wie? Naja, die Prämie ist doch viel wichtiger als das Gehalt. Ne? Und dann denkst du, was haben denn die Kollegen, die über mir sitzen, bisher verdient? Die haben eine höhere Prämie gekriegt als ihr Gehalt? Was? Und da war ich dann auch drin in dem Kreis. Und gut, na ja, dann mache ich halt nochmal weiter drei Jahre. Und danach habe ich dann aber gesagt, jetzt ist mal Schluss.
Ja.
Also wenn du deinen Sohn mit 13 am Telefon hörst, dann mal, schickst du deinen Fahrer oder soll ich meinen schicken? Zum Spielen abholen. Ja?
Ja.
Dann denkst du auch nicht, jetzt ist Zeit. Jetzt ist so langsam mein realistisches Umfeld. Sind dann auch zurück nach Deutschland gegangen. Ich habe dann hier ein altes Bauernhaus gekauft, angefangen zu renovieren. Ich habe ein Jahr lang, bin ich morgens mit dem Fahrrad zur Baustelle gefahren, Dach gedeckt und gemauert und so weiter. Habe so richtig ein Jahr lang Spaß gehabt. Und dann rief mich ein ehemaliger Kollege aus Nigeria an oder ein Freund, damals ein Nachbar und sowas. Oh, mein Schwimmkran ist umgekippt, du, ich habe einen neuen gekauft, kannst du mir den hier runterbringen? Ich habe gesagt, Logo, den schleppe ich da doch eben runter. Ja, auf den Schlepper und dann habe ich drei Monate da einen Schwimmkran runtergeschleppt. Und dann war ich ja wieder da, hab mal eben die alten Kollegen besucht und dann war das schon wieder so spannend und erstaunlicherweise, sowas habe ich ganz, 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 ganz selten im Leben gehabt. Als ich mit diesem Schleppzug in Lagos in den Hafen einlief, hatte ich ein Gefühl, wie nach Hause zu kommen.
Hm.
Das ist ganz komisch. Aber man hat ja so ein Gefühl, hat man ja mal, ne? Mhm. Und da war das so. Ich fuhr da rein, ja, Tinken Island und Snake Island und Ikoi und sowas gesehen. Und denk, na, da verbindest du alles Mögliche mit. Ja, hab dann da in Kiyoki Channel das Ding angelegt und ja, da war dann auch gleich wieder bei alten Kollegen. Weil das war um die Ecke da, ne? Hab dann auch ja, ein paar besucht und so und kriegte da gleich wieder neue Jobangebote und gesagt, ach, das war doch spannend hier, komm. Na, mach noch mal ein Jahr. Und dann habe ich mich da selbstständig gemacht, habe selbst eine Firma gegründet und habe noch mal 10 Jahre dran gehängt.
Und was hast du mit dieser Firma gemacht? War das was, wo du ja, besser in den Spiegelkosten gucken konntest?
Schlepperei. Ja, also ich hab einen Schlepper gekauft und Batschen.
Aber um mitzuspielen, musstest ja trotzdem dann auch mitspielen, auch als Selbstständiger?
Ja, genau. Und das als Selbstständiger hast du natürlich noch mehr verdient. Und die Bedingungen waren noch besser. Ich bin dann nur noch First Class geflogen und ich war tatsächlich mal 2 Jahre lang Hon bei der Lufthansa. Das ist die höchste Kategorie, die man da erreichen kann.
Ja.
Ja, das heißt, du darfst, Du brauchst also nicht mehr in den Terminal in Frankfurt. Dafür gibt es ja den First-Class-Terminal. Da fährst du vor, steigst aus und dann stürmt da gleich irgendeine Stewardess. Da sagt, ja, Pokémon, das ist aber schön, dass sie mal wieder da sind. Und dann fährt irgendjemand dein Auto weg, Valet-Service, schleppt deine Klamotten da rein, bringt deinen Pass zum Zoll. Und dann setzt du dich da rein wie in so einem Luxusrestaurant und wirst da von vorne bis hinten betütert, bis die Tante wiederkommt und sagt, hey, Pokémon, den Flug wird dann bereit. Und dann gehst du runter und kannst dir irgendeine Limousine aussuchen, die dich da zum Flieger fährt. Ja, und dann schleppt der Fahrer dir seine Klamotten hinterher und steckt die da oben rein und bedankt sich, dass er dich mal wieder fahren durfte und sowas. Und dann kommt die Pörserin und bietet dir gleich ein Glas Shampoos an. Und ach, wir haben heute nur zwei Gäste da, können wir ganz viel mit ihnen machen hier. Dann können sie Kaviar ganz alleine essen und so. So.
Ja.
Ne? Und ja. Kann man sich gefallen lassen. Ne? Und so war das dann jahrelang. Und dann war wirklich, irgendwann war das wirklich nicht mehr tragbar. Irgendwann habe ich gesagt, jetzt sorry, das geht nicht mehr. Also ich kann das mit meinem Gewissen wirklich überhaupt nicht mehr vereinbaren. Das hätte viel früher schon kommen können. Ja, aber irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt Schluss. Aus, vorbei, ich will das nicht mehr. Als ich angefangen habe, da... Ich will jetzt nicht zu viel von der Korruption da erzählen, aber als ich angefangen habe, da gab es diesen Ausdruck Mr. 10%. Das waren also die Offiziellen, die irgendwo immer was abgeschöpft haben. Ne? Die wurden dann im Laufe der Zeit zu Mr. 30%. Und irgendwann am Schluss waren wir eher so beim umgekehrten Verhältnis. Ne? Du hast für deine Jobs, die du gemacht hast, 20% gekriegt, beziehungsweise du bist hingegangen, wurdest gefragt, pass auf, hier, Bockermann, da ist ein Schiff aufgelaufen, was willst du dafür haben? Du hast das angeguckt und gesagt, naja, was weiß ich, $300.000 muss ich dafür haben? Ja, ja, okay, kriegst du, aber jetzt mach mal drei Angebote. Dafür hast du natürlich auch verschiedene Firmen, mit denen du Angebote machen kannst. Weil die müssen ja mindestens drei Angebote haben, von denen sie auswählen können, von unabhängigen Firmen. Also hast du drei Firmen, machst drei Angebote und die sagen dir, was du da anbieten sollst. Pass auf, mit der Firma bietest du mal 1,5 Millionen an, mit der 2 Millionen, mit der 3 Millionen. Nach 4 Wochen kommt einer und das Committee hat deine Firma ausgesucht, dass die mit den 2 Millionen. Und dann kriegst du trotzdem am Schluss nur deine 300.000 und das ganze andere Geld geht an den Commissioner und an den und an den und an den. Ja, so und irgendwann sagst du wirklich, nee, sorry, wisst ihr was, dann mach mal alleine weiter, aber ohne mich, ich will das nicht mehr. Das hat lange gedauert, aber irgendwann war es dann wirklich zu viel. Es hätte eigentlich schon viel früher kommen müssen, aber irgendwann kommt eben der Zeitpunkt, wo du sagst, nee, ich habe zwar viel falsch gemacht im Leben, ich bin auch viel zu viel geflogen oder sowas, ja. Ich könnte jetzt so viele meiner Kollegen einfach so weitermachen, weil, ach, was bringt das noch? Oder ich sage, nee, jetzt ist vorbei. Ich will das nicht mehr mitmachen und ich bin jetzt konsequent und lass das. Ja. Und dann musst du es halt lassen. Auch wenn du damit nicht mehr viel gut machen kannst, aber ich will das auch nicht weitermachen. Und soweit war das dann irgendwann, dass ich gesagt habe, so, jetzt ist Schluss. Aus. Und dann habe ich eben konsequent den Laden zugemacht und bin aus Nigeria gegangen. Und seitdem ist mir, also ich will das jetzt, das klingt vielleicht arrogant, aber Geld ist mir seitdem nicht mehr wichtig. Ich hatte da einiges davon, habe es aber auch wieder ausgegeben für Sachen, die ich meine, die richtig und gut sind. Das ist mir völlig wurscht. Ich komme mal gerade so klar. Ja, ich habe hier mein WG-Zimmer. Kostet nicht viel.
Ja. Bist du jetzt glücklicher?
Nee, ich war vorher glücklich, jetzt bin ich immer noch glücklich. Mir geht's gut.
Schön.
Ich hätte gern ein bisschen mehr Zeit für meine Kinder, für meine Frau und für mich. Aber wie gesagt, ich bin ja grundsätzlich sehr optimistisch. Ich denke, das wird kommen. Ich arbeite dran, dass es jetzt bald mal kommt. Ja. Aber jetzt gehe ich also ja nächste Woche erstmal wieder an Bord.
Dann vielleicht ein Landjob.
Weiß ich nicht, mal sehen. Wird sich schon was ergeben. Landjob. Also der Seefahrt werde ich wahrscheinlich immer verbunden bleiben.
Ja.
Auch gerne beratend oder so. Aber ich weiß nicht, was kommt. Ich richte mich da ja nach dem, was kommt. Ich lasse das auf mich zukommen.
Wie viel Zeit verbringst du denn im Moment zu Hause bei deinen Kindern?
Viel zu wenig. Viel zu wenig. Ich bin jetzt gerade für die Ferien hier und habe auch wieder mal nicht so viel Zeit für die Kinder, wie ich eigentlich gerne hätte. Ich versinke im Papierkram, Buchhaltung und so weiter. Aber immer ein paar Stunden am Tag machen wir was zusammen. Und jetzt die nächsten Tage, vorhin schon gesagt, ich habe mein Telefon jetzt abgeschaltet. Jetzt ist erstmal Digital Detox angesagt und die nächsten Tage werde ich nur noch mit meinen Kindern verbringen, bis ich am Mittwoch halt wieder fliegen muss. Und dann geht es wieder an Bord und dann werde ich diese Reise zu Ende führen. Die wird irgendwann Mitte nächsten Jahres zu Ende sein. Und bis dahin werde ich mir überlegen, wie es weitergeht.
Also du bist dann wieder 8 Monate am Stück weg?
Sehr wahrscheinlich.
Und bist ernsthaft im Überlegen, dass danach es für dich ganz anders weitergehen kann?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt 66. Es wird ja auch Zeit, dass ich vielleicht mal was anderes mache. Ich habe die letzten 10 Jahre nichts anderes gemacht. Die letzten 10 Jahre wurden ausschließlich durch dieses Schiff und diese Idee bestimmt. Und ich möchte mal wieder was anderes machen. Nach wie vor etwas Sinnvolles, aber das kann alles Mögliche sein. Am wichtigsten ist es eigentlich, dass es den Menschen um mich herum gut geht. Ja, und wenn ich das irgendwie erreichen kann und dazu beitragen kann, dann ist das sinnvoll.
Mhm. Ich gehe mit dir jetzt in die letzte Kategorie, die heißt Ebbe oder Flut. Ich habe einige.
Was ist das denn?
Erstmal abwarten. Einige Entweder-Oder-Fragen und Halbsätze und du kannst da einfach ganz schnell drauf antworten, was dir einfällt.
Okay, versuchen wir es mal.
Ebbe oder Flut?
Lokal reisen oder Welt entdecken?
Sowohl als auch. Ich bin lokal viel zu wenig unterwegs gewesen, aber ich habe auch noch ganz viele Ecken auf der Welt, die ich noch nicht gesehen habe. Da möchte ich auch noch hin.
Ja, weil entweder oder musst du dich jetzt ja entscheiden.
Weltweit.
Okay. Fisch oder vegan?
Auf jeden Fall vegan.
Ja, bist du Veganer?
Seit Jahren. Auch an Bord sind wir vegan und vegetarisch. Also ja. Wir haben bis zum letzten Jahr haben wir auch noch geangelt. Aber das
machen wir nicht mehr. Ah, okay. Aber bis dahin war ein von der Aventur gefangener Thunfisch noch erlaubt.
Ein Thunfisch jetzt, der war grenzwertig, aber man weiß ja nicht, was man fängt. Ja. Es sei denn, man ist irgendwie Profi-Angler, die da den entsprechenden Köder dranhängen und sagen, ich gehe jetzt auf Bluefin oder irgend sowas. Ne? Nee, also wir sind rein vegetarisch und vegan. Ich mochte noch nicht so weit gehen, dass ich nur vegan mache, weil das wäre ein bisschen intolerant, denke ich.
Ja, ja. Am Steuer stehen oder steuern lassen?
Auf jeden Fall steuern lassen. Der Kapitän steht nicht am Ruder.
Ist das
der
so?
Der gibt Ruderanweisungen. Der Rudergänger hat eine Aufgabe, das Schiff auf Kurs zu halten. Das ist seine Aufgabe. Der Steuermann oder der Kapitän, der hat einen ganzen Haufen mehr Aufgaben. Ja, der kann nicht am Ruder stehen. Der Rudergänger ist Rudergänger. Das ist seine einzige Aufgabe. Okay. Der Steuermann oder der Kapitän, der hat noch so ein Bulten anderer Aufgaben. Die kann er aber nicht machen. Die kann er nicht wahrnehmen, wenn er am Ruder steht. Was ist, wenn jemand, sagen wir mal, es fällt eine Person über Bord? Dann suche ich mir erstmal einen Rudergänger, der mich am Ruder ablöst, bis ich anfangen kann, da die Maßnahmen einzuleiten. Auf keinen Fall.
Du stehst also nie am Steuer?
Nee, ja, selten. Also in kniffligen Manöversituationen, wenn ich einen guten Rudergänger habe, der meine Ruderkommandos sofort und korrekt ausführt, das ist so am Ende der Reise normalerweise, stehe ich gar nicht mehr am Ruder. Ein- und auslaufen gebe ich Ruderkommandos, wie auf dem großen Schiff auch, und Maschinenkommandos. Da steht dann halt jemand, der den Maschinentelegrafen bedient. Aber solange die noch nicht so firm sind wie Anfang der Reise, zum Beispiel, stehe ich auch immer selbst am Ruder und fahr ein paar Meter damit. Aber sonst nie.
Mhm. Hierarchie oder Augenhöhe?
Die Gesellschaft an Bord ist so die am wenigsten demokratische Gesellschaft, die man sich an Bord überhaupt vorstellen kann. Die ist hierarchisch geordnet. Ja. Ich versuche, das so wenig wie möglich raushängen zu lassen, aber es gibt eine klare Hierarchie und eine klare Aufgabenverteilung an Bord. Deshalb Augenhöhe ja, aber mit einer hierarchischen Ordnung tatsächlich.
Mhm. Wie sicherst du deine Autorität in einem Setting, wo ja ein, also schon, ich glaube, das Team wichtiger ist als jetzt auf irgendeinem Standard-Frachtschiff, was weiß ich was, weil ihr habt ja viele Freiwillige dabei, Bekannte, die dir schon über Jahre geholfen haben und Co., Menschen, die die dafür sensibel sind, die Geld bezahlt haben, um dabei sein zu können. Da ist es ja nicht ganz so einfach, stelle ich mir zumindest vor, einfach zu sagen, auf den Tisch zu hauen und sagen, ich bin hier der Chef und Autorität, alles klar, so ein bisschen, ich sag mal, so militärische Autorität käme da wahrscheinlich nicht gut an. Wie machst du das?
Ja, so machen wir das ja auch nicht. Erstmal geht es um Überzeugung durch Erfahrung. Ich meine, da kann ich ja schon fast von Glück reden, dass die meisten keine Erfahrung haben, gar nicht wissen, was sie da tun. Das heißt, denen kann man klar zeigen, hier geht's lang. Ja, das heißt, man geht vorweg oder ich gehe vorweg und zeige, wie es gemacht wird. Dadurch entsteht schon so eine Autorität von alleine. Mhm. Ja, und die Maßnahmen oder Orders, die ich gebe, müssen einfach vernünftig und verständlich sein und auch entsprechend vermittelt werden. Dann ist das gar keine Frage mit der Autorität. Mhm.
Ist das Eignersein Fluch oder Segen?
Jeder kann jederzeit sagen, nee, das ist mir zu viel. Ich gehe jetzt. Und das passiert. Ich nicht. Das ist also so gesehen schon, ist eine ganz schöne Belastung, ja. Ich kann nicht sagen, ach, weißt du was, ist zu viel. Ich habe mir, mein Knie tut weh und ich habe Rückenschmerzen und ich müsste mal eine Pause haben. Ja, sorry. Ist nicht. Weitermachen.
Was ich vom Meer gelernt habe, ist?
Respekt.
Wie hat dir das Meer das beigebracht?
Entweder du machst mit dem Meer oder du gehst unter. Das Meer ist immer stärker als du. Mhm. Das heißt, du musst dich ans Meer anpassen und an die Natur anpassen und dich als Teil der Natur sehen. Und das wird auf See, gerade bei Schlechtwetter, sehr, sehr deutlich. Das heißt, dann muss man sich entsprechend verhalten. Da wird man bescheiden. Mhm.
Mein größter Erfolg ist das...
Bisher ist mein größter Erfolg, dass mein Sohn ein freidenkender Mensch geworden ist, der Verantwortung übernimmt und differenzieren kann. Und ich hoffe, dass meine kleineren Kinder auch genauso werden. Hm.
Schön. Eine Frage, die mir eben noch gekommen ist. Du hast gesagt, du bist jemand, der nicht so oft Nein sagt, sondern immer ja, ich mache das, ich kann das, ich kann das. Gab es da mal Situationen, in denen du so richtig ins Klo gegriffen hast, voll daneben lagst und dir irgendwas aufgehalst hast, wo du am Ende sagen musstest, scheiße, überhaupt nicht hinbekommen?
Du, nicht nur einmal. Also wenn man, ich habe tatsächlich die Schwierigkeit, Nein zu sagen. Ich sollte viel öfter konsequent sagen, nein, das mache ich nicht, das will ich nicht. Aber ich lasse mich auch weich klopfen und ich mache ich dann auch nicht. Du, ach komm, ja, ich mache das. Und das sind natürlich schon öfter Sachen gewesen. Ich habe jetzt nichts Konkretes da, aber es sind schon öfter Sachen gewesen, wo ich nachträglich gedacht habe, oh, hätte ich doch bloß Nein. Hätte ich doch von Anfang an gesagt, nee, mache ich nicht.
Aber es gibt jetzt nicht so eine Geschichte, wo du am Ende gesagt hast, nee, das kommt mir sofort in den Sinn, das war... Katastrophensituation?
Nö.
Okay.
Nein, also das, ich hätte öfter mal mir sehr viel Ärger und Aufwand und Arbeit ersparen können, wenn ich gesagt hätte, nee, mache ich nicht, lass mal jemand anderen machen, aber ich mache das dann halt doch selber oder sag nicht nein, wo ich mich darüber schon geärgert habe, aber es ist nicht so, dass dann irgendwelche Katastrophen gewesen wären, die ich dann hätte wieder glatt bügeln müssen oder so.
Okay. Mhm. Also eigentlich warst du immer nur der Leidtragende, der am Ende viel mehr Arbeit hatte, als ihm lieb war.
Ja, meistens. Oder ich musste jemanden enttäuschen, wo ich es denn doch nicht geschafft habe. Das kommt schon mal vor.
Ja.
Wobei, da fällt mir jetzt auch konkret nichts ein. Nein, aber wo ich dann am Schluss dann doch zugeben musste, Mist, da habe ich mich übernommen.
Ja.
Ja, kriege ich nicht hin. Musste ich dann irgendwie anders hin regeln.
Ja.
Aber meistens klappt es. Eben, da muss man eben ein bisschen mehr Anstrengung, ein bisschen mehr Aufwand treiben. Mhm. Ja, über das ich mich dann, wie gesagt, schon mal geärgert habe. Aber das hat jetzt immer noch nicht dazu geführt, dass ich noch häufiger Nein sage. Also ich sage immer noch zu häufig ja.
Dein Tipp fürs Glücklichsein?
Habe ich eigentlich keinen direkten Tipp, aber grundsätzlich sage ich, jeder ist für sein Glück selbst verantwortlich. Also du kannst nur selber glücklich werden. Du kannst dich nur selber glücklich machen. Du kannst günstige Umstände haben dafür, aber am Schluss bist du nur selbst dafür zuständig. und verantwortlich, dass du glücklich wirst.
Ja, aber wie klappt das? Weil, also ich finde das schon beeindruckend, dass du sagst, ey, ich war immer glücklich. Ob jetzt heute oder früher, kann ich gar nicht sagen, ich bin immer glücklich. Das klingt cool.
Das ist eine grundsätzlich positive Einstellung zu allem. Ich bei mir geht alles immer durch, wie bei jedem auch, durch gewisse Filter durch. Und ich versuche immer, das Gute zu sehen, das Positive zu sehen und Sachen auch bis zum, das nicht falsch verstehen, ich versuche Sachen bis zum Schluss durchzudenken. Also nicht, dass ich Sachen durchplane bis zum Schluss, sondern wenn mir tatsächlich ein Missgeschick passiert und wenn irgendwas nicht so läuft, dann denke ich konsequent durch, was kann denn noch alles passieren? Was ist das Schlimmste, was jetzt am Schluss passieren kann? Und damit finde ich mich ab. Und nehme das dann hin. Was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Ein ganz extremes Beispiel jetzt. Ich überfahre jemanden. Ja? Und der kommt dabei zu Tode oder das kommt so weit, dass ich dafür eben mein Leben lang in den Knast gehe oder sowas. Ja, das ist dann das Schlimmste, was passieren kann. Das wäre blöd. Aber dann ist das halt so. Ein schlechtes Beispiel. Nein, aber du, wenn du die Konsequenzen bis zum Schluss durchdenkst, was kann da nun passieren? Ja, was weiß ich, ich werde führerscheinlos, ich darf nie wieder Auto fahren und sonst irgendwas. Ja, dann ist das so.
Also du meinst, also dein Geheimnis ist auch einfach eine gewisse Akzeptanz an den Tag zu legen und das Leben so zu nehmen, wie es kommt.
Also nicht so eine
Gleichgültigkeit?
Gleichgültigkeit oder so eine fatalistische Einstellung, sondern einfach zu sagen, ich akzeptiere das, wie es ist.
Ja.
Ja, also nicht gleichgültig oder meine Ansprüche runterzusetzen oder sowas, sondern Sachen, die ich nicht ändern kann, zu akzeptieren. Mhm. Und Sachen, die ich ändern kann, zu ändern. Aktiv daran zu arbeiten.
Das finde ich gut. Ja. Ja, finde ich super. Das, was man nicht kontrollieren kann, zu akzeptieren und da nicht seine Energie mit Widerstand und Hadern und was weiß ich, kannst ja heulen, dich auf den Kopf stellen, kannst du nicht ändern.
Eben, das hilft nichts.
Ja.
Ja. Das ist auch so eine Sache, das habe ich früher auch schon gesagt. Also ich kann hier jetzt auf und ab hüpfen, so ein Stehaufmännchen und mich ärgern. Aber was bringt das am Schluss? Wenn ich konsequent weiterdenke und sage, das bringt gar nichts, dann lasse ich es. Mhm. Das hilft mir nicht.
Ja. Und wenn der Finger in der Luke hängen geblieben ist ja, und blöd. Das Gitarrespielen vorbei ist, dann ist das so.
Ist es nicht. Django Reinhardt.
Das kannst du ändern.
Mit gelähmten Fingern hat er einen Wahnsinnsstil entwickelt. Ja.
Okay, siehst du, das konntest du ändern? Verstehe, sehr gut. In 30 Jahren wird der weltweite Warentransport?
Boah, hoffentlich geringer sein als heute. Hoffentlich. Aber wenn ich den Trend sehe und wenn ich sehe, wie die Reedereien heute wie immer versuchen einfach nur grüner zu werden und das sauberer zu machen, aber Business as usual zu betreiben, habe ich wenig Hoffnung, dass das was wird. Aber in 30 Jahren würde ich hoffen, dass der Warentransport geringer geworden ist, dadurch, dass wir einfach eine andere Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung geschaffen haben. Weil im Kapitalismus werden wir zwingend untergehen müssen. Geht nicht anders. Also es gibt ja kein System, das ewig wachsen kann in einer begrenzten Umwelt. Ja? Ja. Kann nicht. Ja. Aber der Kapitalismus zwingend Wachstum erfordert, und zwar grenzenloses, immer weitergehendes Wachstum, kann das nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen eine andere Wirtschaftsform und eine andere Gesellschaftsform haben. Mhm. Und das hoffentlich in 30 Jahren soweit ist. Sonst, ich will nicht schwarz sehen. Ja. Aber das wäre schon schlecht,
ja.
Wenn wir das nicht schaffen würden.
Das wäre schlecht. Ich habe noch nicht so richtig verstanden, was für eine Art Aktivist du bist. Bist du ein Aktivist?
Ich würde mich jetzt nicht als Aktivist bezeichnen. Ich glaube, ich bin viel zu wenig aktivistisch. Ich mache selber, was ich kann, aber ich beteilige mich zum Beispiel nicht an irgendwelchen Protesten. Ich habe ja jetzt viele Aktivisten an Bord, die sich zusammengeschlossen haben zu zum Beispiel so einer Fahrradgemeinschaft, die von einer Klimakonferenz zur anderen fährt und da in jeder Stadt, in der sie anhalten, irgendwelche Demonstrationen teilnimmt oder Demonstrationen anmelden und mit Plakaten und Transparenten aktiv irgendwelche Parolen da verbreiten. Ich betreibe die Aventur aus einem bestimmten Grund, um damit ein Beispiel zu geben und was zu, ja, was zu bewirken. Ich würde mich jetzt deshalb nicht als Aktivist bezeichnen.
Hm. Machst du das aus wie viel Prozent Idealismus und wie viel Prozent Spaß am Segeln, Abenteuer, altes Segelschiff ist das?
Das prozentual auszudrücken ist natürlich schwierig, aber ist mit Sicherheit ein Faktor dabei. Erstmal mache ich das aus Überzeugung, weil ich meinte, dass ich das machen müsste, anstatt am Pool zu sitzen und mein Schirmchen-Drink zu trinken. Ja, weil ich meinte einfach, ich war verpflichtet, was zu tun. Ich kann was tun, also tue ich was. Ja. Mhm. Pah, wie viel das bringt, weiß ich nicht. Aber ich habe mir natürlich ein Feld gesucht.
Nee, ich meine auch einfach deine ganz eigene Motivation. Also kann ja sein, dass du sagst, du, eigentlich finde ich halt einfach so ein Schiff geil und will damit über die Welt segeln und cool, dass das auch idealistisch irgendwie ganz gut passt. Oder es könnte sein, dass du sagst, nee, das ist eigentlich reiner Idealismus, so ein Schiff, ja, ist nett, aber bedeutet mir nicht viel.
Nein, ich habe nach einem Medium gesucht, mit dem ich eben eine gewisse Sache zum Ausdruck bringen kann.
Also eine rein idealistische Grundmotivation.
Auf jeden Fall. Mhm. Und dann aber mit einem Werkzeug, das ich kenne und mit dem ich mich auskenne. Also das hätte jetzt nicht ein Segelschiff sein müssen, aber das insgesamt musste das innerhalb meiner Erfahrung, meines Erfahrungsschatzes sein. Ja, ich hätte wahrscheinlich auch in Nigeria irgendwas anderes machen können, um dagegen zu protestieren. Ich kenne mich auch in der Ölindustrie ganz gut aus. Oder mit Schleppern und Bartschen hätte ich auch was machen können. Aber das war einfach naheliegend. Mhm. Das bot sich so unheimlich an. Und das dann gleichzeitig, dass ich damit so eine Leidenschaft zum Segeln noch verbinden kann, das war eigentlich ein glücklicher Zufall.
Ja. Und wie gehst du damit um, dass es ja aktuell nicht wirklich danach aussieht, als ob die Welt und die Menschheit das jetzt so richtig geil hinbekommt, das Ruder rumzureißen? Die Erderwärmung ist jetzt bald bei 1,5 Grad, da stehen wir kurz davor. Es gab jetzt diesen Bericht, wo die Kipppunkte nochmal besprochen worden sind, wovon einige erreicht sind. Einer davon, der, glaube ich, viele Meeresliebhaber und Liebhaberinnen sehr betrübt ist, dass es um die Korallen sehr schlecht steht und ein ganz großer Teil der Korallen verloren gehen, höchstwahrscheinlich, und wir da nichts mehr gegen tun können. Das ist jetzt zu spät. Wie gehst du damit um, dass das, ja, wenn man das jetzt sagt, ein Schiff in Seenot ist, dann sieht das gerade eher danach aus, als ob wir da jetzt weiter absaufen, als das Ruder rumreißen.
Ja, das Problem sehe ich auch. Das ist, mein Optimismus da weiter aufrechtzuerhalten, es wird schwieriger. Es war mal einfacher. Vor 30, 40 Jahren war es überhaupt kein Thema. Da habe ich noch daran geglaubt, dass wir das Ruder rumreißen. Im Moment zwinge ich mich dazu, daran zu glauben. Ich habe Kinder, ich habe da eine große Verantwortung. Ich möchte, dass die auch noch in einer lebenswerten Umwelt leben können. Es geht dann nicht mehr um mich. Es geht wirklich um die, die jetzt uns folgen. Und ja, da den Optimismus beizubehalten, ist schwierig, wenn man sieht, was alles passiert. Du hast schon recht, gerade die Kipppunkte, die wir jetzt erreichen. Ich glaube, vielen Menschen ist immer noch nicht klar, was das bedeutet, einen Kipppunkt zu erreichen. Ich habe letztens ein schönes Beispiel gehört. Wenn du so eine Tasse auf der Untertasse immer weiter an den Rand eines Tisches schiebst, ja, irgendwann fällt dir da rüber, dann fällt die runter und ist kaputt. Das ist nicht so, dass du die da noch auffangen kannst oder sowas. Die ist kaputt und die bleibt kaputt. Und das sind die Kipppunkte. Und wir haben den bei den Korallen ja scheinbar schon erreicht. Und das ist sehr, sehr traurig. Also ich tauche, seit ich 14 bin, und habe selbst im Barrier Reef gesehen, was für riesige Korallenstöcke da völlig die Farbe verloren haben, totgegangen sind. Ich habe, als ich das erste Mal getaucht bin, mit 14, habe ich in Indonesien getaucht. Ich war überwältigt von dieser bunten Welt da unter Wasser. 1000 Farben und Fische und Korallen und so weiter. Und dann tauchst du in so ein abgestorbenes Riff da in Australien, wo alles nur noch grau und weiß ist. Überhaupt keine Farben mehr, null. Das ist so traurig. Naja, und wir erreichen eben auch weitere Punkte, wenn wir so weitermachen. Und was heißt, wenn wir so weitermachen? Es sieht ja überhaupt nicht danach aus, als wenn wir irgendwo umkehren.
Ja.
Ja? Wir befinden uns auf der Straße und meinen, wenn wir jetzt bremsen, dann können wir es noch verhindern, dass wir aus der Kurve fliegen. Wir sind längst aus der Kurve geflogen. Aber das müssen wir einfach uns nicht nur, also mir ist das klar, aber das müssen wir mehr Leuten klar machen, dass es endlich mal zu einer Umkehr kommt. Andererseits kenne ich auch Menschen, die mich ja nicht schockieren oder enttäuschen, aber wo ich sage, das kann doch nicht angehen, die haben aufgegeben. Also es gibt Menschen, ich kenne jetzt im direkten Bekanntenkreis jemanden, der fährt gerne auf Kreuzfahrtschiffen. Ich sage, du kannst doch nicht auf Kreuzfahrtschiffen fahren. Sag mal, die Kreuzfahrtschiffe sind so der Inbegriff dessen, was überhaupt nicht sein muss. Sie verpesten die Umwelt und sind für nichts gut, außer für deinen eigenen Pleasure. Ja? Und ich sage dann, ja, du meinst du denn, wir können doch irgendwas ändern? Ich glaube das nicht und ich mache mir jetzt noch eine gute Zeit. Die haben aufgegeben. Wenn wir solche Leute noch irgendwie einfangen können, dann können wir vielleicht noch was erreichen. Und ich gebe nicht auf, daran zu glauben, dass wir das noch schaffen. Ich kann das nicht aufgeben. Mhm. Also ich bin zwar nicht davon überzeugt, dass das klappt, aber ich will nicht aufgeben. Und ich bleib dabei. Ich werde weiter dafür kämpfen, dass wir noch eine Zukunft haben.
Ich finde das großartig. Nach dem Gespräch eben, ich finde das so toll, diesen Switch, den du hingelegt hast. Also einerseits die Karriere, aus der du kommst und dass man allein bei Lufthansa so einen Status erreicht, spricht ja schon Bände. Und jetzt kämpfst du so für die gute Sache und ich frage mich, wie sich diese beiden Leben in einem Menschen vereinen lassen. Und ist das etwas, was dich manchmal noch zerreißt? Du wirkst überhaupt nicht so. Ist das irgendwas, also hast du damit einen Frieden gefunden? Musstest du dir das selber mal irgendwie verzeihen? Ist das jetzt dieser Idealismus, den du hast, auch wieder irgendwie so ein bisschen was, um es wieder gut zu machen? Also wie stehen diese beiden Lebensabschnitte zueinander?
Ich kann da nichts wieder gut machen. Ich habe genügend Schaden angerichtet, den kann ich nicht wieder gut machen. Aber ich kann aufhören damit weiterzumachen. Ja. Und das, denke ich, ist konsequent. Das sollte man machen. Ja, das erwarte ich eigentlich von jedem, der konsequent ist, dass er sagt, okay, ich habe zwar viel Mist gemacht, aber ich höre damit jetzt auf. Auch wenn ich diese Sachen nicht mehr gut machen kann. Man, um einen Horn zu erreichen, musst du 300.000 Meilen im Jahr fliegen.
Ja.
Das kann man nicht wieder gut machen. So, damit muss man also abschließen, sorry. Aber nicht sagen, ach, weißt du was, ich habe so viel kaputt gemacht, dann macht jetzt auch nichts mehr. Ich mache weiter. Nee, da erwarte ich, dass du dann aufhören musst und sagst, nee, jetzt ist es vorbei. Und ich weine dem überhaupt nicht hinterher. Im Gegenteil, ich fühle mich viel wohler so.
Ja, und ich finde, das ist ein richtig schönes Plädoyer, denn ich glaube, wir gewinnen überhaupt nichts davon, wenn wir einfach jetzt Leute, deren Leben halt so verlaufen ist, wie es ist, und die dastehen und sagen, Mensch, mein Fußabdruck, lass uns nicht drüber reden. Katastrophe. Wenn wir die jetzt an Pranger stellen und einfach nur Schuld zuweisen, damit ist ja nichts gewonnen. Damit kommen wir nicht einen Zentimeter weiter. Wenn man aber sagt, alles gut, du bist jetzt da, wo du bist. Was zählt ist, wie verhältst du dich ab hier, wo es jetzt klar ist, dass wir was tun müssen. Die Entscheidung hast du für dich getroffen. Das zollt mir eine Menge Respekt ab und ich finde es großartig, dass du auch noch ganz viele Leute mitnimmst und dir die Zeit genommen hast, jetzt auch uns auf dieses Abenteuer mitzunehmen. Und wahrscheinlich lag es daran, dass du auch bei mir nicht Nein sagen konntest, ich dich weiß geklopft habe und du hier die wertvolle Ferienzeit von deinen Kindern opferst. Vielen lieben Dank dafür. Vielen lieben Dank auch, dass du so offen sprichst. Das finde ich super wertvoll. Klar, man kann sich da ganz viele Aktivisten und Co. anhören, die alle irgendwie, ach so, perfekt irgendwie das hinbekommen. Aber ich glaube, damit können sehr viele Leute was anfangen, dass sie das Gefühl haben, so Mensch, ich bin halt irgendwie nicht perfekt und da gibt es Bereiche, da lief es nicht gut und wie gehe ich jetzt damit um? Und ich finde, da haben wir gerade doch einen ganz schönen Punkt rausarbeiten können, mit dem ich auf jeden Fall was anfangen kann. Deswegen, Cornelius, herzlichen Dank.
Ja, gerne. Ich hoffe, dass ich damit geholfen habe.
Das war Cornelius Bockermann. Und was war das für ein wilder Ritt? Dieses Gespräch hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und ich fand es total wohltuend, dass Cornelius so offen und ehrlich gesprochen hat. Auf der einen Seite dieser idealistische Mensch, der mit der Aventüre so viel Gutes bewegt und so viele Diskussionen anstößt, so viele Menschen mitnimmt, so viele Denkanstöße anregt. Und auf der anderen Seite dieses Luxusleben mit diesem riesigen Fußabdruck, was er geführt hat. Ich glaube, damit symbolisiert er etwas, was ich selber von mir auch kenne. Diese Ambiguität, die Gleichzeitigkeit von einerseits, ich möchte das jetzt gut machen und richtig machen und andererseits, die Aufgabe ist eigentlich viel zu groß und ich schaffe das eh nicht, perfekt zu sein. Und außerdem habe ich früher auch ein paar Sachen gemacht. Wenn ich das laut ausspreche, bin ich sowieso unten durch. Ja, wir können einfach nicht perfekt sein. Das ist nun mal so. Und wenn wir deshalb aufgeben, dann wird es richtig schwierig, hier das Ruder rumzureißen. Und ich glaube, da kann ich was von Cornelius lernen. Einfach offen damit umzugehen, was nicht so gut läuft und mir durchaus auch einzugestehen, dass das vielleicht ein paar Anläufe und vielleicht sogar ein paar Jahre braucht. Aber wenn ich weiter auf diese Stimme in mir höre, die sagt, Mensch, du kannst da was besser machen, also mach es auch, dann komme ich vielleicht irgendwann auch dort an. Was denkt ihr dazu? Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr eure Gedanken dazu in die Kommentare dieser Folge schreibt. Außerdem möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei allen bedanken, die in den letzten Monaten entweder der Helden der Meere Crew bei Steady beigetreten sind oder eine der zahlreichen Spenden abgesendet haben, die in letzter Zeit beim Blue Awareness e.V. eingegangen sind. Ich bin dafür super, super, super dankbar. Dieser Podcast braucht eure Unterstützung und ich merke auf jeden Fall, dass ihr euch da ins Zeug legt. Das gibt mir richtig Rückenwind. Vielen lieben Dank dafür. So, und wenn ihr jetzt noch Lust habt auf weitere Folgen, dann kann ich euch Folge 131 empfehlen. Die ist gar nicht so lange her, aus dem Dezember 25 mit Lukas Lindemann. Er ist Frachterkapitän von einem Öltanker und gibt uns einen spannenden Einblick in die Realität der industriellen Frachtenschifffahrt. Und in der Folge wurden auf jeden Fall einige Fragen aufgeworfen, die mit dieser Folge vielleicht ein Stück weit beantwortet worden sind. Außerdem, falls ihr ein bisschen nostalgisch geworden seid, dann habe ich ein richtiges Goldstück für euch. Folge Nummer 65 aus dem Juli 2023 mit Unterwasserarchäologe Florian Huber. Die Folge heißt Die Kaperfahrt der SMS Seeadler und ist tatsächlich ein fantastisches Stück Seefahrtsgeschichte, auch gespickt mit ganz schrillen Persönlichkeiten. Eine Folge, die mir richtig viel Spaß gemacht hat und die ich euch jetzt wirklich mit bestem Gewissen empfehlen kann. Viel Spaß dabei. Ich hoffe, diese Folge hat dir viel Freude bereitet, dich inspiriert und begeistert. Denn das ist genau das, was ich mit diesem Podcast tun möchte. Ich bin ja Moderator und Speaker, moderiere unter anderem diesen Podcast, aber auch alle möglichen Veranstaltungen, halte aber auch ganz viele Vorträge an Unternehmen, bei Veranstaltungen, aber auch viel an Schulen, wo ich genau das versuche, Menschen für die Meere zu begeistern. Mein Vortrag, der heißt ebenfalls Helden der Meere und mir geht es darum, anhand von Geschichten deutlich zu machen, dass jeder und jede von uns zu einem Helden der Meere werden kann. Und dass das gar nicht so schwer, wie viele denken, denn auch wenn dieser Weg zugegebenermaßen relativ lang ist, fängt er doch mit kleinen Schritten an. Und die kann natürlich jeder und jede von uns gehen. Warum erzähle ich das? Ich freue mich natürlich, als Speaker und als Moderator an verschiedensten Stellen auftreten zu können. Dementsprechend wollte ich das hier einfach mal anbringen und vielleicht ist das ja genau etwas für euer Unternehmen, für die Schule eurer Kinder oder ähnliches. Und wenn sich das spannend anhört, dann nicht zögern, sondern mich gerne kontaktieren. Dann kann man mal absprechen, was genau ihr vorhabt, wie ich dazu beitragen kann. Und dann freue ich mich natürlich, vorbeizukommen und euer Event mitzugestalten. Und mit dieser Idee verabschiede ich mich. Wo wir uns auf jeden Fall wieder hören, ist in 14 Tagen bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.